Schibbidi-bip-bip-bu, ich bin Curly, ihr seid bei Terroir und Adiletten und heute zu Gast Friedrich Keller und Lukas Wirzbowski vom Bergkeller Oberbergen. Und was sie dabei haben aus ihrem Keller, sehen wir gleich. Eins weiß ich aber, Terroir und Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, lasst uns einen Kommi da, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Servus. Alter, ich habe so krass, wie du schon hörst, Energie seit zwei Tagen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich fühle mich, als wäre ich in so einem Zaubertrank gefallen.
Das ist der Frühling. Die Vögel zwitschern.
Ich bin auf Asterix jetzt.
Ich weiß alles nicht. Perfekt. Ja, ich finde das, find das auch hervorragend. Ich mag das so, wenn die Welt so ausatmet.
Ne? Das ist krass, ne?
Super.
Ich auch nicht. Ich bin irgendwie sehr energized.
Ja. Wer auch gerade viel Energie hat, weil du gerade von Energie redest.
Keine Rede, ja.
Das sind für alle, das ist jetzt für alle wichtig, die den Podcast beim Autofahren hören. Die Feuersalamander sind gerade unterwegs, weil die sind jetzt raus quasi aus ihrer Winterstarre.
Hallo, hä?
Das ist ganz wichtig. Die haben jetzt also einen richtigen Kreislaufkick gekriegt. Und auch die Mulche und so weiter. Und weil wir eh nicht mehr so viel Viecherl haben. Ne? Die haben wir ja abgeschafft, die Viecherl in den letzten Jahrzehnten. Bitte Autofahrer aufpassen. Die kreuzen jetzt die Straßen.
In Berlin auch.
Ja, in Berlin wahrscheinlich nicht so viel, aber wahrscheinlich werden uns Leute auch außerhalb Berlins hören. Und da kann man auch gerne mal über die Straße helfen. Die sind nicht giftig,
du bist, gell? So
sind aber wichtig für die Umwelt. Ja.
Du bist so ein Fan davon.
Von so Viecherlern? Ja, ich mag schon gerne.
Okay, was? Ja, Feuersalamander sind schon.
Das sind ja schön, die cool. Eidechsen und so, ist ja super. Wenn du irgendwo unterwegs bist, wie in der Wachau zum Beispiel, nicht da.
Ja, stimmt. Ja,
oder klar. Überall auch.
Ja, die fressen auch die Moskitos, ja auch nicht
schlecht. Na, siehst du schon. Und deshalb bitte, liebe optimal. Autofahrer, Augen auf, runter vom Gas, gell? Die Feuersalamander sind unterwegs.
Feuersalamander sind am Start auf jeden Fall.
Ist das noch der Restalkohol? Ich weiß nicht genau.
Ich weiß es nicht, das weiß man bei dir selten, wenn
ich. Ja. Nein, ich bin saufit im Moment.
Finde ich gut. Warst du heute schon sporteln?
Ich war heute schon, ich habe mir das jetzt angewöhnt, extra früh aufzustehen bei so einer Podcast-Folge, 7.30 ist das dann. Dann bereite ich vor 1,5 Stunden, dann gehe ich von 10 bis 11 zum Sport, damit ich dann pünktlich um 12.30 Uhr hier bin zur Aufnahme. Du schaust, gell?
So schaut ein
geregelter Tagesablauf ab. Was?
Ich war heute sogar vor dir da. Ich hoffe, du hattest Gänsehaut.
Ja, immer. Ich finde das toll, dass du das ernst nimmst, wenn ich mich ärgere, wenn du zu spät kommst. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Was haben wir heute? Was gibt es heute?
Ich habe gehört, es gibt Champagner.
Ja, Gott sei Dank. Für den Kreislauf, der ja eh schon in Schwung ist, wie du sagtest. Wo kommt die Energie her? Was?
Ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gestern ein paar neue Möbel installiert, ein bisschen aufgeräumt. Die Sonne kam rein.
Ja.
Ich freue mich irgendwie des Lebens gerade einfach.
Das sind einfach die Frühlingsgefühle, ich sag das. Jetzt ist es soweit. Bist du auch horny, so richtig? Richtig spitz?
Das will ich ja immer.
Frühling spitz an der Donau.
Ist ja immer irgendwo so? Frühling auf der Welt.
Ja, ja. 24-7 noch nie. Curly ist dauerläufig.
Ja, jetzt weiß ich, ob Luigi das hat. Ich hatte letztens Hundetraining mit Luigi und nach 90 Minuten Erstanamnese hat die Hundetrainerin gesagt, ja, ich glaube, er hat einfach eine sehr große Prostata und hat übertrieben krank viel Testosteron. Weil er halt einfach rumläuft wie so ein Typ mit Rasierklingen unterm Arm. Einfach
ist das so?
Tag, ja.
Das ist ja super. Wie alt ist er jetzt? 5? Und du fängst jetzt mit ihm das Training an.
Nee,
das
wir
ist
haben auch das früh schon ein paar Mal versucht. Aber jetzt nehmen wir einen bisschen professionelleren Ansatz und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir seine Prostata verkleinern oder ob wir einfach...
kastrieren einfach. Dann ist er Ruhe.
Das meine ich ja. Ich wollte das nicht ganz so schlimm ausdrücken, aber schauen wir mal.
Schnipp, schnapp.
Vorher will ich aber noch, dass er ein paar Hundekämpfe macht und danach kann man
kastrieren. Ich glaube ja, dass für Kämpfe Hähne besser geeignet sind.
Ja, weil Louis ist ja so groß wie ein Hahn. Also
aber der hätte keine Chance gegen einen Hahn.
Nee, das stimmt nicht.
Das wird vielleicht meine nächste Karriere.
Der würde den
Karriere.
Hahn halt besteigen.
Hahnenkämpfe in Thailand. Muss ihnen so Rasierklingen auf die Krallen geben.
Ja, das und war im letzten Jahrhundert war das richtig cool.
Das ist super, dass wir vorher noch reden, bitte die Feuersalamander rechnen. Hahnenkämpfe, go. Macht mir Spaß heute, jetzt schon die Folge, gell?
Ja, dann würde ich sagen, ballern wir hier dieses Intro raus, oder?
Na, bitte. Ich trinke. Du liest.
Das fängt schon so magisch an.
Magisch.
Auf geht's an einen Ort, der im deutschen Wein und der Kulinarik ziemlich viel Aussagekraft hat. Nach Oberbergen am Kaiserstuhl und zwar direkt in den Bergkeller. Im Kellerkosmos ist das nicht einfach irgendein Shop oder Nebenschauplatz, sondern Teil einer Familie, die seit 1892 Weinbau und Weinhandel prägt. Der Weinhandel ist dort seit Generationen eine wichtige Säule mit ausgesuchten Importweinen aus Europa, besonders mit starkem Fokus auf Bordeaux und Burgund. Ja. Und genau diese Weine lagern in 320 Meter Löschstollen bei konstanten 12 Grad. Der Bergkeller Oberbergen steht also für Herkunft, Reife, Qualität und für die schöne Idee, dass große Weine manchmal einfach ein bisschen Ruhe und Reife brauchen. Das ist aber nur die Hardware. Die Software haben wir heute hier. Herzlich willkommen Friedrich Keller, der das Weingut Franz Keller als Geschäftsführer prägt und stilistisch für einen frischen, präzisen, auf Herkunft ausgerichteten Kurs steht und die Qualität die letzten Jahre unglaublich nach oben geschraubt hat. Mit dabei ist heute Lukas Wierzbowski als Einkäufer, Chefverkoster und unbestechlicher Verteiler der Raritäten. Gut zu wissen. Gemeinsam sprechen wir heute über Geschmack, Lagerung, Auswahl und so weiter. Und über die Frage, wie man in Oberbergen Tradition und vor allem Qualität weiterdenkt, ohne im Gestern stecken zu bleiben. Schön, dass ihr da seid, Friedrich und Lukas. Bonjour. Das war natürlich wieder ein Fehler versteckt in dem Intro.
Was für ein geiles Intro.
Krass, oder?
Ja.
Ich auch.
Gut recherchiert.
Naja, ich war ja schon mal in diesem Bergkeller tatsächlich. Als ich im Schwarzen Adler diniert habe und wenn ich mich.
Und wieder auf Etikettenjagd warst.
Ja, dann, nee, da, wo ich tatsächlich da, wo ich da war, da hatte ich noch so wenig Plan, dass ich 2 Jahre später das Bild angeschaut habe, was wir getrunken haben. Und dachte, oha, scheiße, dass das Bild so klein ist, weil ich kann es nicht auf Vivino hochladen. Weil da haben wir auf jeden Fall krasse Sachen aufgerissen, habe ich aber null gecheckt. Das war, weil da hab ich, haben alle anderen bestellt.
Nur ich dachte nicht. Jetzt, du meinst ja, oha, fuck, habe ich da einen Scheiß bestellt.
Nee, ich habe damals gar nichts bestellt, das haben alles die anderen bestellt. Ah, okay. Ich habe nur mich hinten dran gehängt. Ja. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, es war schon spät, wo wir in diesem Keller waren, aber ich glaube, es sind nicht 3... Stollen. Es sind, glaube ich, nur 1 oder 2, oder?
Nee, du hast wahrscheinlich alles doppelt gesehen, aber es sind 3.
Es sind 3? Es sind
3 Stollen, ja, ja.
Sind es wirklich 3? Ich dachte, das ist der Fehler.
Nee, aber
es sind 3. Also doch nicht so gut recherchiert.
Geil, das ist ein First auf jeden Fall.
Nee, also das Thema bei uns ist ja dann tatsächlich, dass wir haben nicht alle 3 Stollen dann für die Weinlagerung, sondern ein Stollen dann auch für...
Der Partystollen.
Ja, gab's auch mal. Aber eigentlich sind die ganzen Barrix vom Weingut in einem kompletten Stollen, der die höchste Luftfeuchtigkeit hat. Und in den anderen 2 ist dann eher die Lagerung drin. Also bei uns ist alles ein bisschen vermischt. Genau.
Vermischt. Super, jetzt habe ich die Fakten auch vermischt. Verdammt.
Nee, aber einer ist ja für die Weine und die anderen, hey. Das passt schon.
Nee, sehr schön, dass ihr da seid. Wir haben ja gestern schon ein bisschen vorgeplaudert und vorverkostet. Hatten eine wunderbare Masterclass und eine Abend. Verkostung. Da ging es auch um Vivino. Da saßen die Leute mit Friedrich am Tisch. Wahnsinn. Und die ganze Zeit war irgendwie Vivino auf und die Leute haben die Weine noch zusätzlich gescannt. Ich finde das so respektlos.
Aber wieso denn? Die sie getrunken haben, haben sie gescannt. Was ist da so schlimm dran?
Ich weiß nicht.
Kannst du dich nicht mehr dran erinnern in 2 Jahren, was du getrunken hast? Wie willst du das noch wissen?
Ja, ich finde es als Orientierung eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich bin immer wieder überrascht oder ich finde es manchmal schön, wenn ich so einen Wein völlig unbefleckt verkoste oder wenn wir jetzt, wenn Lukas oder Janik was mitbringen von irgendwo aus Spanien oder Italien, vom Scouten und wir probieren es und dann gucken wir mal einfach danach, wie das bewertet
ist. Ich gucke immer nur danach.
Also ich einfach nur rein von Interesse halber. Und für viele Leute ist es, glaube ich, schon auch die Tür, so in die Weinwelt reinzukommen, so weil... selbst ich bin ganz schlecht in Etiketten, in Namen merken. Ich muss immer das Etikett sehen. Also ich bin ganz schlecht in
sowas. Die Lou auch, die tut sich da auch extrem schwer.
Also wenn man guckt, nachdem man es getrunken hat, finde ich es voll okay. Also wenn man, klar, wenn man davor guckt, lässt man sich halt voll beeinflussen. Davor gucke ich nur, wenn ich im Laden stehe und jetzt einen teuren Wein kaufen will, dann gucke ich, okay, habe ich den schon mal getrunken? Wie habe ich den bewertet mäßig? Oder ist der Jahrgang irgendwie... Aber sonst... immer nur danach oder vielleicht sogar am nächsten Tag die Flaschen einfach, dass ich weiß, das habe ich schon mal getrunken. Das ist wahrscheinlich das Einzige, warum ich es mache. Wenn jetzt jemand im Restaurant, bevor es bestellt, das macht, kann ich mir vorstellen. Das ist übernervig, ja, halt, klar.
Ja.
Also ich verstehe euch beide als Mediator.
Ja, vielen Dank. Gut.
Streiten wir uns gleich am Anfang, perfekt.
Genau. So, damit mal alle mitkommen, der Bergkeller. Wenn man das hört, klingt das so ein bisschen altvaterisch, ehrlich gesagt. Der Bergkeller in Oberbergen. Und es klingt so ein bisschen nach Mythos, weil jeder hat, glaube ich, immer noch im Kopf, oder wenn er mal ein Bild gesehen hat, diese unglaublich große Ansammlung von OHKs aus Bordeaux und Burgund, dass das jeder mal versteht. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, auch gern du, Lukas, was ist der Bergkeller? Wie schaut das aus mit Schatzkammer, Lagerung? Kann man da Wein kaufen? Kann da jeder Wein kaufen? Nur Gastronomen? Wie ist das Konzept des Bergkellers?
Ja, der Bergkeller ist auf jeden Fall ein visionäres, generationenübergreifendes Projekt. Dein Opa hat angefangen zu bauen, 89, glaube ich, die ersten zwei Tunnel.
85,
die ersten zwei Tunnel. Heutzutage würde man das wahrscheinlich gar nicht mehr machen, einfach auch aus Kostengründen. Aber damals ging das an der Stelle, weil es Löss ist und man in den Löss halt einfacher graben konnte wie ins Gestein. Und dadurch, dass eben die Fenster auch noch, die Fenster zum Löss noch intakt sind, ist einfach optimale Bedingungen. Also schon sehr konstant kalt und auch dadurch, dass es so tief in den Berg gebaut ist, ist einfach, ist irgendwie immer wieder ein magischer Ort, auch wenn man da schon, ich meine, du warst zigtausende Mal, ich vielleicht erst 100 Mal oder so drin und trotzdem ist es immer noch begeisternd, wenn man dort drin ist, weil die Atmosphäre halt so ruhig ist. Man hat kein Handyempfang, es ist einfach sehr abgeschirmt und sehr konserviert. Und darum dreht sich irgendwie am Ende auch ein bisschen unser Weinhandel, der ja schon sehr lang Teil der Familie ist, aber auch irgendwie was Konserviertes sein soll, was Zeitloses. Und wir orientieren uns jetzt vielleicht ein bisschen neu, aber trotzdem immer noch an der Zeitlosigkeit der Weine.
Und wann habt ihr den gebaut?
Eben Mitte 80er Jahre hat mein Opa damit angefangen. Das war wie so richtig große Tunnelbohrmaschinen, wie sie in den Alpen benutzt haben, so Riesendinger.
Kurz Autobahnmeisterei.
Ja. Und also die Idee war damals einfach, also das aus Platzgründen, Platzmangel. Und dann kann man in die Höhe bauen oder man baut halt in die Tiefe. Und dann, das Witzige war, der Opa hat ja einfach Sachen gemacht, der hat ja nicht so viel nachgefragt.
Das war generell die Generation der Opas, da kenne ich auch einige Geschichten, genau, wo Opas einfach gemacht haben.
Genau, die Grundstücke oben drüber, über dem Tunnel, die gehören gar nicht, also jetzt inzwischen gehört ein bisschen was uns, aber damals hat er nichts von uns gehört. Ne? Also wir haben einfach neue Quadratmeter geschaffen, so, aus dem Nix. Ne? Also, und der letzte Tunnel dann 10 Jahre später, 95. Aber man denkt eigentlich, wenn man drin ist, dass es die schon 200 Jahre gibt, ne, weil das so...
Ein bisschen, ja. Man verliert so ein bisschen die Zeit, wenn man da drin ist. Ja. Auch weil man so viel schaut und sucht und entdeckt und durstig wird.
Genau. Und dann haben wir eben einfach uns den Namen haben wir ein bisschen so wiederentdeckt für unser Weinhandel, weil wir den lang stiefmütterlich behandelt haben und haben uns überlegt, was ist unser USP? Was hat man, was man zum Anschauen und zum Anfassen hat? Und das ist der Bergkeller. Mhm. Das macht der Handel dann aus am Ende des Tages.
Da kommen auch dann... Also klar, man kann ja auch bestellen bei euch, aber es kommen auch dann Leute wirklich und gucken sich das an und gehen da durch und picken die Flaschen händisch sozusagen.
Ja, also als allermeistes wird es natürlich benutzt, weil der Bergkeller gerade schräg gegenüber vom Schwarzen Adler ist, dass wir da Aperitifs dann haben mit den Leuten und die richtig durstig werden und große Augen kriegen, ist natürlich umsatzfördernd, logischerweise, ne? Ja. Wenn man das vorher macht.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Und ja, die Leute kennen es von Bildern und wollen es dann sehen, logischerweise. So, ne? Aber man hat jetzt da keine explizite Museumsführung.
Ja. Wer heute glaubt, das wird irgendwie ein Sequel zur letzten Folge mit Friedrich und Fritz, ist nicht ganz so, weil ich behandle heute ein neues Thema. Wie weh tut es dir, dass man keinen einzigen Wein halt verkosten, den du produziert hast?
Tatsächlich gar nicht. Ich versuche das auch, oder ich glaube, ich kann das ganz gut trennen voneinander. Also es gibt natürlich Zeiten im Jahr, wo es ein bisschen einfacher ist, wo man viel mehr Zeit für den Weinhandel hat. Und es gibt dann auch Zeiten im Jahr, wo, wie jetzt im Sommer, im Herbst, wo ich im Weinhandel jetzt wenig Rolle spiele, wo das mehr Lukas, Olli und Yannick so ein bisschen übernehmen, logischerweise. Aber Ich habe persönlich noch nie gern meine eigene Wanne probiert. So, von dem her ist das eher gut, ne, dass ich mich mit anderen beschäftigen kann. So ein bisschen. Aber ja, ist natürlich eng miteinander verbunden, aber dann doch nicht irgendwie.
Ja.
So.
Wie ist das, wenn man als Winzer auch selber noch einen Weinehandel hat? Das hat ja nicht jeder Winzer. Ist das förderlich so für die Horizonterweiterung, wenn man immer mal wieder hier und da probiert und dann denkt, oh ja, aber das ist auch interessant, das kann man vielleicht auch mal selber einfließen lassen in den Ober...
Ja, also für beide Seiten, glaube ich. Ne? Also für mich als Einkäufer und Winzer dann gleichzeitig, wenn man ganz andere Ebene hat, dann logischerweise. Man hat eine Geschäftsbeziehung auf der einen Seite, aber andererseits ist man auch Kollege. Und für den Winzer vor Ort natürlich auch, weil mir natürlich jetzt nicht Fragen behandelt, die an der Oberfläche kratzen, sondern gleich tiefer in die Materie reingehen. Und man kann schon dann auch logischerweise kritisch hinterfragen. Ne? Also naja, da kann man jetzt nichts erzählen. Also,
und man wird nicht direkt angelogen. Ne?
Ja, also ist ja so. Und das Schöne ist bei Lukas ja genauso, der hat ja auch einen sehr tiefen weinpraktischen Hintergrund. Und von dem her gehen wir das da eigentlich...
Finde ich gut, sehr tiefer ja. Hintergrund. Was machst du eigentlich? Wo kommst du her?
Tiefer als der Bergherrner. Oder?
Ich bin irgendwie so doppelter Quereinsteiger, weil ich bin gebürtiger Kieler und habe vor 13 Jahren zum Wein gefunden, Weinbuch studiert und dann auch viel als Önologe gearbeitet, unter anderem bei Böcklin-Wolf, auch in Burgund. Und irgendwann weiß ich ehrlicherweise gar nicht, wie es passiert ist, dass ich so in Weinhandel gewechselt bin und bin jetzt trotzdem immer noch in beiden tätig, also mache zusammen mit Friedrich die Spätburgunder bei uns im Weingut, also habe immer noch die Perspektive, aber gleichzeitig auch irgendwie ist es für uns sehr inspirierend, andere Menschen zu treffen, die auch Wein machen, und es ist für uns immer auch augenöffnend, Austausch zu sein, was Bewirtschaftung angeht, was Ausbau angeht, da viele Perspektiven zu sehen. Und
also das Schweizer Taschenmesser der Familie Keller quasi. Macht alles, ne?
Ich glaube, wir haben relativ viele Schweizer Taschenmesser. Dadurch, dass der Betrieb halt auch einfach so divers aufgestellt ist. Es gibt keinen, macht nur das.
Du, ich muss ehrlich sagen, wir waren dann so, als wir jetzt nochmal den Bergkeller, den Weinhandel wiederbelebt haben, so vor 3-4 Jahren, waren wir halt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, entweder lassen wir es jetzt, weil wir haben einfach nur noch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, Allokationen gehalten, aber auch schon welche verloren gehabt, leider. Also auch große Namen wie Le Flavre oder Rumier und Vogue zum Beispiel.
Was ist damit passiert?
Ja, wir haben das einfach vernachlässigt.
Das ist jetzt generell ein interessanter Punkt, was du erzählst. Angefangen hat er, glaube ich, der Opa mit dem Weinhandel,
ja,
oder?
Ja.
Und das ist dann irgendwie gekommen, französischer Wein, weil er auch Kontakte gehabt hat, oder?
Die Kontakte sind eigentlich so entstanden mit dem Elsass erst, mit der Familie Heberlin, die ja ganz lange 3 Sterne hatte und so der ein Leuchtturm, der Haute Cuisine dann auch war. Und von Heberlin kam er zu Paul Bocuse, war mit dem dann befreundet und ist dann mit denen durch Frankreich getingelt. Ne? Und so hat es
eigentlich,
ja, so hat es seinen Lauf bekommen irgendwann. Ne? Und mein Opa war auch eher so ein bisschen, der war halt Entrepreneur, der war eigentlich gelernter Viehhändler, der hat schon gewusst dann, wie es geht, ne? wie man mit Geld umgeht und wie man mit den Leuten umgeht und so weiter. Und da war das Restaurant, der Weinhandel, da war das Weingut noch gar nicht so groß, und mein Vater hat dann erst das Weingut so ein bisschen weiterentwickelt, dafür hat der Weinhandel aber dann ein bisschen gelitten sozusagen, ne? Weil alles ist natürlich auch wirklich schwierig. Ich habe jetzt,
und dann hast du ja 3 Gestirn mit dem Wirtshaus noch.
Also genau.
Sehr bürgerlich gesagt jetzt, Wirtshaus. Ja.
Genau, und ich hab Gott sei Dank das Glück jetzt, dass mein Bruder mit dem Geschäft oder mit dem Laden drin ist, und der kümmert sich um alles, was Restaurant angeht, kocht jetzt im Adler. Schwarzen Adler, vorher im Rebstock. Und da habe ich das schon mal von der Backe und kann mich auf alles konzentrieren, was Wein angeht. Und eben vor den 3-4 Jahren zurück haben wir uns dann überlegt, entweder machen wir es jetzt ganz oder gar nicht. Genau, und so ein bisschen Bordeaux nebenher, das ist ja auch irgendwie sehr stiefmütterlich.
So war es nämlich, es war so ein bisschen das Dornröschen. Ne? Das ist genau. So, man hat gewusst, man kann mal was kaufen, wenn ich einen reifen Bordeaux braucht habe, der super gelagert ist, ja, dann rufe ich da mal an und frage, ob das überhaupt geht. Aber dass es so richtig Handel macht, das ist erst jetzt irgendwie wieder so reinkommen. Ne?
Ja.
Dann war ja auch eine Initialzündung, dass ihr jetzt, hilf mir mit dem Namen, Le Pinot Noir, glaube ich, übernommen habt.
Genau.
Was ist das?
Ja, das ist seit dem 1.1. haben wir noch einen kleinen Weinhandel, der so ein bisschen
kleines Gut, ja.
Kleiner Hidden Champ immer war, weil er gar nicht so auf der Landkarte aufgetaucht ist, aber natürlich vorzügliche bis überragende Allokationen hat oder hatte, die wir jetzt haben, Gott sei Dank.
Le Pinot Noir
heißt der. Le Pinot Noir heißt der.
Ist schon mal gut, erstmal der Name.
Der ist schon mal gut. Und das ist eigentlich auch das Thema, weil es sind eigentlich nur Weingüter aus Burgund und aus dem Rhonetal. Ich glaube, es sind 24 aus dem Burgund und 4 aus dem Rhonetal. Also wirklich...
Curly geht ins Internet.
So, höchste Konzentration, was Burgundern angeht. Und das war natürlich dann ein weiterer Schritt, ja. Aber es ist wie immer so, es sind oft die Zufälle im Leben, die einen dann auf das nächste Level bringen. Auch, ne? Also ehrlich gesagt war das mit dem Weinhandel auch so ein bisschen, dass ich das richtige Personal hatte, das da war. Da war der Olli Haag dann da, der... was gesucht hat und dann hat man das damit angefangen. Dann kam der Lukas vor wie viel? Zwei Jahren dazu und das war dann auch so, das funktioniert 1A und da können wir uns intensivieren und verstehen uns da alle blind. Und das sind die Zufälle manchmal, ne? Also zu viel kann man auch nicht planen. Und Le Pinot Noir habe ich auch nicht geplant. Ich habe da jetzt nicht an der Tür geklopft und gesagt, hey, Herr Hermann Kratz, wie sieht's aus? Willst du deinen Laden verkaufen? Sondern das war ein langer Prozess durch Zufälle, wenn man Menschen kennt halt.
Und dann war das sozusagen auch ein bisschen der Startschuss, um zu sagen, wir machen jetzt den Weinhandel generell wieder größer.
Sagen wir so, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ja. Das, und was meintest du gerade mit den Allokationen, weil ihr damals halt zum Beispiel jetzt Le Fleur für Allokationen hattet oder Rumier und dann habt ihr halt nicht mehr so viel abgenommen, mehr oder weniger?
Ja,
oder dann?
Ja, nicht nur das. Im Weinhandel, also viele Winzer sind ja einfach Dieven. Ne? Also das sind ja auch ein bisschen Künstler. Man kann es ja ein bisschen vergleichen als mal. Ne?
Ja.
Die wollen auch ein bisschen betätschelt werden. Die wollen, dass du Interesse signalisierst an der Arbeit auch. Und die wollen einfach sehr, sehr viel interagieren. Manche mehr, manche weniger. Aber sie wollen auf jeden Fall erfahren, dass man um sie kümmert. Ne? Und wenn du halt 5 Jahre lang nicht mehr auf dem Weingut bist und dich nicht mehr meldest, bei manchen Betrieben, dann ist halt, geht irgendwann Licht da aus.
Und wie ist es dann? Dann schreibst du eine Mail, dann sagen die ja, nö.
Ja, die sagen einfach, ja, es gibt jetzt nichts mehr. Wir haben andere.
Echt?
Ja,
klar.
Das ist eiskalt.
Da sind immer 1000 Leute in jedem großen Betrieb dran. Und ist ja auch viel schöner, wenn man im Austausch bleibt, wenn man sich regelmäßig sieht, weiß, was im Weingut passiert, ob es neue Fässer sind, die gekauft wurden, irgendwas renoviert wurde, eine neue Pumpe gekauft wurde, eine neue Vision implementiert wird. Das hilft uns ja am Ende auch, die Produkte wieder hier an die richtigen Leute zu bringen, die richtige Vision des Weinguts zu repräsentieren. Ich glaube, das ist einfach auch unser Anspruch.
Es geht eigentlich, glaube ich, nur um das im Weinhandel. Also es wurde natürlich auch schon mal zwischendurch benutzt, um, ich vergleiche es immer, es ist irgendwie ein bisschen blöd, wenn der Weinhändler mehr verdient wie der Winzer selber dann stimmt irgendwas auch nicht am Ende des Tages.
Das ist ja oft so mittlerweile. Oder nicht?
Ja, vielleicht geht es ein bisschen zurück wieder, aber eigentlich ist der Weinhändler der Ambassador, der verlängerte Arm in dem jeweiligen Land für den Winzer.
Ja, voll.
Und nicht irgendein ein Antiquar, was du einfach zum höchstmöglichen Preis verkaufen willst. Schon einfach ein Unterschied.
Kann ich mal eine ganz kurze Burgunder-Frage stellen? Die kann man auch rausschneiden, wenn es dir nicht passt.
Nee.
Es geht um Romane Conti-Flaschen, weil ich da letztens so einen Vorfall hatte, wo man eine Flasche nicht mehr gefunden hat, die ich getrunken habe, aber ich habe die nicht mitgenommen, die hat irgendjemand anders versäbelt. Aber ich war ja auch in Asien und da standen in einem Restaurant 100.000 Romane Conti-Flaschen an der Wand und hier musst du die ja immer kaputt machen. Wieso müssen die nicht kaputt machen?
Wie willst du das beantworten?
Haben die das von den privaten Käufer dann gekauft oder wo kommt
das? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht die gleiche Policy ist in jedem Land, sondern das liegt auch ein bisschen am Importeur.
Also ist es nicht so, dass es von Romani Conti kommt, dass die sagen, du musst die kaputt machen?
Ja, teilweise vielleicht schon, aber teilweise macht es vielleicht auch derjenige, der sich extra wichtig machen will, wie der Herr Kierdorf.
Ja, okay, dann sagen wir es jetzt halt wieder.
Dann halt einfach einen Kurs fährt, der vollkommen vertrottelt ist. Ne?
Okay,
und deshalb hofft auch ganz Deutschland, dass der endlich Romani Conti verliert. Also wer zuhört und eine Petition mit mir unterschreiben will, let's go.
Ja, Curly, okay, du gut. Weißt, wie du ihn provozierst auf jeden Fall.
Ja, ich wollte, nee, das habe ich echt. Ich habe letztens krass lang drüber diskutiert, weil da stand die ganze Wand voll und ich dachte mir, das ist ja irgendwie weird, dass hier die Leute mich anrufen und sagen, oh, wo ist die Flasche? Und dort ist es halt voll egal.
Ja.
Na. Gut, dann reden wir mal über den Champagner.
Finde ich optimal.
Kommen wir mal wieder mal zu schönen Themen hier.
Ja.
Obwohl, war ich ganz gut.
Ja.
Was trinken wir da? Genau. Wir haben was von einem ganz kleinen Gut aus der Côte d'Or, von Salima und Alain Cordeuil. Die sind in Noé-le-Malais. Das ist eine Sackgasse sozusagen, die so aus dem Hauptgebiet rausführt. in ein Tal, was von drei Seiten von Weinbergen umgeben ist. Und die bearbeiten da 4 Hektar biodynamisch, machen für uns so ganz lebendige, ganz aussagekräftige Champagner, die sehr weinig sind, was wir persönlich sehr gerne mögen. Und wir haben jetzt den 350 Meter sozusagen, die höchste Exposition. Es gibt sozusagen die drei Seiten. Auf jeder Seite ist ein Weinberg und der Chardonnay ist ganz oben auf der Kuppe sozusagen, die dann nicht mehr steil ist, sondern so ein bisschen karger vom Boden wird. Und genau, ist ein reiner Chardonnay 21 und die werden sehr, sehr lang auf der Hefe gelassen. Also die sind 12 Monate
fast. Ist ganz ruhiges.
Also Grundweinhefe, manch.
Grundweinhefe, ja, aber dann auch so lange wie möglich auf der Flasche gelassen, bevor es degorgiert ist. Also der Kelle wurde jetzt am 28.11. degorgiert letzten Jahres. Also es ist noch relativ frisch. Als ich jetzt im Dezember da war, Anfang Dezember, waren die gerade frisch degorgiert. Da waren die natürlich noch ein bisschen wilder. Und die setzen sich gerade jetzt die 21er ganz schön. Ich bin ein großer Fan vom 320er, was ein reiner Pinot ist. Mhm. Aber Friedrich und ich, als wir darüber gesprochen haben, welchen wir mitnehmen, hat Friedrich gesagt, dass er gerade so ein bisschen auf dem Blanc de Blanc-Trip ist.
Hat der Chef das letzte Wort
quasi. Nee, haben mich ausnahmsweise durchgesetzt.
Wir haben irgendwie letztens erst den 320er verkostet zusammen und dann dachten wir, dann nehmen wir den mal mit. Ist ja immer spannend, sowas dann auch an einem ganz anderen Ort zu probieren und nicht immer nur auf dem Weingut oder im Restaurant zu trinken.
Finde ich mega gut.
Ja, sehr coole Champagner. Ja, ich liebe es im Moment einfach, wenn die so richtig weinig sind und ruhig in sich irgendwo daherfließen. Ne? Also gar nichts zu Lautes haben
eigentlich. Ja, ist so, das Einzige, was ich sagen muss, ist so, wenn du einen Long im Mund hast und dann so schluckst, dann ist es so an der letzten Kanten, an der hinterletzten Kanten und nur wenn du sehr sensibel bist, hat er so ein Leichtmausern. Ne? Weil das ist das, was...
Kitzelt nur ganz, glaube ich.
Ganz leicht. Aber so, dass es mich gar nicht stört, sondern ja, nur du weißt, da ist was. Ja. Ja, das war das Gleiche mit dem letzten Charles Dufour, was wir auf der Karte gehabt haben, mit dem Comptoir. Da streiten der Schädel und ich bis heute. Der Schädel, der hat keinen Maus, der hat hinten einen.
Ja, aber das ist ein Genie und Wahnsinn.
Das ist so, ja, genau. Ja.
Aber das ist ja auch irgendwie geil.
Überhaupt nicht. Das ist sogar...
So ein kleiner Punkt.
Ja, genau.
So ein Akzent.
Ja, absolut. Und das kannst super, und ich finde das
sehr rustikale Frucht.
So, ne? Super chardonnayig eigentlich.
Ja. Das mag ich eben auch, wenn zu diesem Chardonnay so in dieses kalkige, kreidige reingeht. Weißt du, wenn du dieses Blütige auch hast. So.
Ja, aber das ist ja auch das, was den Unterschied macht zwischen Winzerchampagnen und großen Häusern, dass halt bei, also ich glaube es nicht, dass bei großen Häusern eine Maus hinten um die Ecke kommt und bei Winzerchampagnen ist es ja, glaube ich, wie du sagst, so ein bisschen Genie und Wahnsinn, kleinere Auflagen und da ist es natürlich auch schwerer, so eine jedes Jahr das gleiche komplett, das wollen die auch gar nicht, dass es jedes Jahr genau gleich ist. Ne?
Du bringst es irgendwie, finde ich, schon ein bisschen auf den Punkt, weil wir sprechen da oft drüber, dass natürlich, wenn man irgendwie an die Grenze geht von Oxidation, von langem Ausbau, hier werden gar keine Sulfite verwendet, ne? Die Stabilität kommt sozusagen aus dem Weinberg und 21 war vielleicht jetzt nicht der einfachste Jahrgang, auch in den Reben und wenn man an die Grenze geht, dann passiert es manchmal, dass dann eben ein kleines Stück drüber geht und das gehört irgendwie auch dazu zum Leben.
Genau, aber ich finde es in dem Fall wirklich überhaupt nicht störend. Ja.
Hat so eine Saftigkeit, so eine Lebendigkeit, das mag ich an den Champagnern unfassbar gerne.
Und vor allem, das ist sehr, sehr trinkanimierend.
Ja.
Nicht nur, weil ich echt durstig bin, sondern das läuft sehr gut.
Geht schon wieder
unaussprechbar. Ne? Also wenn du nicht ein bisschen so sag ich falsch, gell?
Cordeux.
Altitude. Ich habe letztens auch mit dem Sommelier vom Parkhotel Fitznau geredet, als der in Berlin war. Sebastian Liberty for you auf Instagram, den Namen weiß ich auf jeden Fall. Und der meinte auch, dass er weiße Loss war und dass die halt teilweise dann auch jetzt gerade so crazy an die Grenze von so Oxidation gehen und auch so ein bisschen drüber. Und dann ist es ja normal, dass wenn man halt so an die Extreme geht, wie du sagst, dass es halt dann auch irgendwelche Nebenwirkungen mal hier und da entstehen. Das wäre ja auch weird sonst irgendwie, ne?
Ja, nee, auf jeden Fall. Wie Lukas sagt, es kann nur, wenn du was Überragendes willst, muss man was riskieren. Das ist ja nicht, von allein kommt es nicht.
Ja, wenn du immer nur Safe Play spielst du immer Safe Play. Dann schwimmst du in der
Ja, aber dann hat es kein, dann hat er, also was, wir haben, glaube ich, gestern auch mal kurz drüber geredet, ne? Wir sind, wir werden beide ja ein bisschen älter, du wirst ja bald, kriegst ja noch eine andere Zahl bald vorne dran. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber drehen, weiß ich nicht.
Wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wurde heute, dann bin ich schon einen Monat 40.
Ja, ja, richtig, richtig. Und inzwischen trinkt man ja auch irgendwie Weine ein bisschen, die viel mehr die Balance, die Energie haben und weniger das Laute in eine Richtung und so weiter. Ne? Und wenn du halt mehr auf Nummer sicher gehst, dann geht es immer auf, ein bisschen auf die Kosten, dass der Wein weniger Seele hat am Ende des Tages. Ja. Ne? Also das, was du sagst, einfach diese Trinkheit, was du spürst, übertragen wird. So irgendwo. Ne? Ich habe mal ein bisschen mehr Rede darüber, über was ein bisschen Fiktives. Ja, finde
ich gut. Ja, möchtest du für den Kern nächsten Wein schenken?
Natürlich, welchen wollt ihr denn?
Den Elsässer, würde ich sagen.
Ich finde auch, man kann das so ein bisschen vergleichen. Also, ich bin jetzt gerade der Etikettentrinker unterwegs und kriege da mal auf den Sack. Aber ich sage halt so, ich finde es halt wichtig, auch mal in der Phase zu sein, wo man die ganzen Sachen trinkt, um die halt auch mal getrunken zu haben und vielleicht auch nicht nur einmal ein Glas oder so, weil dann kannst du ja nicht wirklich was sagen oder dir irgendwie abspeichern. Und danach oder nebenher kann man ja dann auch wieder wilde Sachen trinken. So. Ich sehe das so ein bisschen auch wie beim Mucke machen. So. Du musst erstmal einen geilen Beat machen, danach kannst du einen crazy Remix machen, aber du musst erstmal einen stabilen Beat machen, weil erst den Remix, bevor du einen geilen Beat gemacht hast, funktioniert meistens nicht.
Nein, du, ich sage auch immer, jetzt gehen wir ein bisschen vielleicht zurück auf das, dass wir auch Weingut haben. Um guter Wein zu machen, muss man ganz viele Fehler machen. Und so sind ja viele Dinge auch. Und so, je Fehler man macht, desto besser ist hinterher vielleicht auch. Wie du sagst, dass man
daraus lernst.
Ja, und dass man alle, dass die ganze Spannbreite rechts, links, dass man es alles vielleicht mal ein bisschen durchgemacht hat.
Ja,
ne? Um die Mitte nachher zu finden. Und die Mitte zu finden, ist ja auch nicht einfach. Aber und vielleicht sage ich das jetzt und in 10 Jahren sage ich, was habe ich da für Scheißglaube. Ne? Also es ist ja immer, es bewegt sich alles, ne?
Ja.
Logischerweise.
Jetzt habt ihr die letzten Jahrzehnte quasi der Welt beigebracht, Bordeaux Burgund, und dann auch nicht die kleinsten Produzenten wie Rousseau etc. Und jetzt kommt es daher, also mit den Weinen, die ich hier heute später noch feilbieten werde, kenne ich tatsächlich nur einen, den Champagner habe ich anerkannt. Woher kommt dieser Sinneswandel jetzt plötzlich mit kleinen, unbekannten Winzerinnen und Winzern zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch das, was einen am Ende antreibt. Dieses auch nicht nur rein geschäftlich, sondern ich glaube, wir suchen, seitdem wir Weintrinker sind, immer nach was Neuem, was Neues zu probieren mit, sage ich mal, Instagram. Ich glaube, das gilt für uns alle, dass man immer nach dem neuesten Scheiß so ein bisschen sucht. Und das jetzt irgendwie geschäftlich machen zu können, ist eine witzige Perspektive, weil man viel auch unterwegs ist und dann vor allem Menschen kennenlernt, die irgendwie besondere Plätze bewirtschaften. Und das ist dann automatisch immer auch der besondere Wein. Also man Menschen, die sich mit ihrer Herkunft auseinandersetzen, mit den Böden, die sie haben, mit den Traditionen, die früher vielleicht mal wichtig waren, die vielleicht in der Industrialisierung ein bisschen verloren gegangen sind. Das ist eigentlich, egal wo man ist in Europa, immer die gleiche Geschichte. Und die wieder zurückgucken, so zur Großvatergeneration, Großmuttergeneration, die machen die authentischen, die echten Weine. Und ob die aus dem Burgund herkommen oder aus der Rueda, aus dem Elsass, von der Loire, das spielt für uns am Ende keine Rolle, weil der Ausdruck ist immer das, was für uns ganz wichtig ist. Die Herkunft schmeckbar zu machen, was irgendwie ja, poetisch klingt, aber tatsächlich echt ist für uns.
Wo? Also ich war ja gestern dabei bei einem Tasting und ich muss sagen, ich habe die Weine dann noch nachprobiert und ich muss sagen, ich war echt begeistert, wie viel sehr Gutes da dabei war, was ich noch nie gesehen und
was war es denn? Die Masterclass, meinst du?
Ja, genau.
Und was gab es da, die neuen Jahrgänge oder was wurde da verkauft?
Es gab Portfolio,
so Portfolio-Tasting
von Böckeler.
Ja.
Und ich frage mich, wo er das, also natürlich, du bist Winzer und also beide seid Winzer und so weiter, aber ihr startet jetzt neu durch und dann ihr könntet ja auch mehr oder weniger Safe Play spielen. Nicht? Du brauchst ja ein wahnsinniges Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass du jetzt sagst, okay, wir starten jetzt durch mit Sachen, die kein Schwanz, Entschuldigung,
ja,
kennt.
Ja.
Und oder sitzt du gleich dahinter jetzt mit, weil du Instagram vorher erwähnt hast, und schaust, dass ihr alles rauspusht, wie es geht. Weil ich meine, es gibt ja auch Weinhändler, die spielen ja auch mit Instagram, nicht? Aber die verlassen sich ja eher, finde ich, immer so auf andere Winzer, die wieder sagen, hey, in dem Gebiet müsst ihr den und den anschauen und das wird sicher was mit dem und das wird sicher was mit dem. Aber bei euch ist das ja wirklich so ein Eigenscouting, habe ich das Gefühl.
Ja, also das Wichtigste zuerst ist eigentlich, dass wir eigentlich gar keinem Dogmatismus irgendwie verfallen wollen. Also das muss jetzt nicht, also was auch Schwefel angeht zum Beispiel, das spielt für uns eigentlich gar keine Rolle irgendwo. Aber ja, jetzt hast du mir ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben zu viel Weingüter auf der Portfolio.
Gar nicht gut zu hören.
Nee, du, das ist.
Wie viele sind es denn?
Es ist ja, boah, ich weiß, kannst du ja gar nicht sagen.
So, also, 70, 80 Weingüter, mit denen wir direkt handeln.
Schon stabil.
Bestimmt, ja.
Bestimmt. Du musst ja jeden zweiten Tag auf ein Weingut fahren, jeden dritten im Jahr.
Ja, du, das ist schon mit vielen Sachen. Wir haben einfach, wir versuchen, Gefühl dafür zu entwickeln und. Versuche einfach das, was uns schmeckt, dass wir etwas spüren bei den Menschen und im Wein nachher, beim jeweiligen Produzent und das nachher dann übertragen können. Und manchmal braucht es ein bisschen länger Zeit und manchmal fliegt man auch mal auf die Nase, holt sich eine blutige Nase, weil es halt nicht funktioniert, weil man zu euphorisch war. Aber es ist ein Learning, auf jeden Fall. Aber wir verlassen uns natürlich einfach dann auch zu 100% auf unseren Geschmack. Ja? Das ist völlig richtig.
Ich habe übrigens hier auch für euch einen Burger bestellt, falls ihr später Hunger habt. Oder
Grodisch Burger, sehr gut.
Ja.
Passt halt.
Ja, der kommt gleich.
Ja. Das Witzige ist ja, dass wir auch verschiedene Perspektiven haben. Und also Yannick, der aus dem Sommelier-Bereich kommt, der eigentlich im Einkauf angefangen hat. Ich bin dann da vor 2 Jahren dazugekommen und Yannick spricht fließend Französisch und hat auch ein großes Netzwerk schon in die Weingüter reingehabt. Und wir entscheiden immer alles, so, dass wir hinter den Weinen stehen. Wenn wir dahinter stehen, dann stehen wir auch dahinter, dass es vielleicht 2-3 Jahre dauert, bis man die Sachen ja bekannter gemacht hat. Und das jetzt vielleicht weniger über Instagram, weil ich glaube, dieses Hypes kreieren, Hypes sind immer sehr volatil. Und das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn der Hype vorbei ist, weil dann ist der wirklich vorbei.
Ich habe neulich mal ein Beispiel gehabt. So, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber es wird ja versucht, mit viel mehr Hype zu machen. Und die Sachen, wo dann gar nicht gehypt werden am Ende des Tages, sind ja viel mehr wie die Weine, wo dann gehypt werden. Ne? Also das ist ja das Witzige. Eins ist inflationär am Ende des Tages. Ne?
Wie manche sind viel mehr?
Ja, man versucht es ja mit viel mehr Weinen zu machen, aber dieser Klick, dass es dann funktioniert, dass es auch konsumiert oder gekauft, gewollt wird, das sieht man als, aber die alle, wo hinten runterfliegen, die sieht man ja als nicht.
Ja, ich glaube, selbst wenn man einen Wein hypt, oder es geht ja nicht um Wein, sei es jetzt Mucke oder
ja.
Klamotten, im Endeffekt, das, was länger besteht, ist ja dann eher, weil es halt Qualität ist oder weil Leute es wirklich gut finden. Dieses Hype-Ding ist ja meistens nur so ein, hey, ich bin jetzt da, und ob du dann da bleibst, entscheiden die Leute ja trotzdem, weil wie du sagst, so ein Hype für immer wird er ja nicht aufrechterhalten. Und wenn du einen Hype versuchst zu kreieren und der funktioniert nicht, dann ist es halt danach viel schwerer zu sagen, ey, es war vielleicht doch nicht so schlecht, weil der Hype nicht funktioniert hat.
Ich halte halt eigentlich gar nichts von so krasse Vergleiche immer mit Nebeneinanderstelle und irgendwas. Es hilft den Leuten, wenn man das so ein bisschen erklären kann, vielleicht, in welche Richtung das geht. Aber irgendwas zu was stellen und sagen, das ist aber mindestens genauso gut oder besser, weiß ich nicht.
Ja, also generell immer, ich bin ja kein Fan von Punkte und so Verkostungen. So, ja, man muss jetzt das und das, jeder schmeckt anders, jeder.
Sehr subjektiv.
Oder, genau, ja, irgendwie anderes.
Es geht doch viel mehr um die Menschen, ne? Also zu dir kommen die Leute in Bar, weil die irgendwann dann auch wissen, was für einen Geschmack du hast. Ja. Und dann können sie dir vertrauen, weil sie wissen, genau. Du trinkst das und das. Und beim Weinhändler ist genau das Gleiche, beim Winzer ist das Gleiche, beim Restaurant ist das Gleiche.
Wo ich halt schwitzen würde, wenn ich ihr wäre, also wenn ich in der Situation wäre, ist...
No pressure.
Kein gutes Thema. Nein, aber du bist ja nicht der Produzent, der dann direkt zum Endverbraucher rausgeht, sondern ihr habt ja noch einen Fallstrick und der heißt Sommelier. Und das ist das, ne? Also, und die Sommeliers müssen ja mal eigentlich rauskommen und sagen, hey, es ist jetzt interessanter, man hat solche Weine, die keiner kennt auf der Karte und kann sie anbieten für unter 100 Euro im Restaurant. Die pfeifen aber genauso wie ein Premier Cru, der 300 kostet und das bei Weitem nicht wert ist, nur weil er ein Etikett hat und dann der Curly gern bestellt, weil er das Etikett kennt.
Gab es eigentlich schon mal einen Skandal, dass irgendwelche Weingüter-Sommeliers bestochen haben, dass sie ihre Weine auf
also die Karte... Also ich weiß, dass es in Österreich einen Winzer gibt, der zum Beispiel freitags Studenten jeden einen Hunderter in die Hand gedruckt hat und dann gesagt hat, schwärmt aus in die Lokale und
fragt alle nach dem
Wein.
Oh, das smart ist, eigentlich.
Ja, das ist smartes Marketing. Ja,
das, ist eigentlich, das ist Marketing.
Das ist richtig Marketing. Da kriegt man die Weine auch in die Restaurants. Ja. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist sicherlich der steinigere Weg, aber es ist der nachhaltige Weg, weil die Marke wird nur bekannt, wenn nicht nur wir die Botschafter sind für die Weingüter, sondern auch die Sommeliers, Sommelieren, die Leute, die das dann weiter an die Endverbraucher bringen. Und so wird die Marke dann auch bekannt, des Weinguts. Und die Leute verstehen dann am Ende, was es ist. Zum Beispiel jetzt den nächsten Wein, den wir haben, der auch der erste Wein aus dem Paket ist. Longlin, ein Riesling von La Grange de Oncle Charles. Ist ein für uns super dynamischer Betrieb aus dem Elsass. Also von uns 40 Minuten entfernt. Klimatisch schon komplett anders, rebsortentechnisch komplett anders, aber hat eine wunderbare Authentizität der Region. Jerome arbeitet 7 Hektar nur mit Pferden, mit 2 Pferden. Es werden keine Maschinen in die Weinberge gefahren. Das ist komplett absurd.
Was für ein Stier.
Es ist wie so, es ist ein Familienmitglied, die sind die Pferde.
Leberkiss hoch.
Der Beppi freut sich.
Das wäre der gesamte Kreislauf am Ende.
Ja, sicherlich. Ja, das from farm to table. Was ich gerade noch kurz ergänzend sagen wollte, weil du meinst mit diesen Punkten, deshalb glaube ich auch, dass manche Leute das Vivino den geil finden, weil das halt nicht einer sagt, das ist geil, sondern 8000 Leute gesagt haben, ich finde das jetzt so durchschnittlich gut. Besser, wie wenn ich mich auf einen Parker-Typ verlasse, wenn ich mich nicht so in dieser Weinbubble drin bin.
Ja. Danke.
Ich hoffe halt einfach auf das Sponsoring. Was soll ich sagen?
Der Lukas,
ich will einfach
auf den Tisch zuschlagen.
Entschuldigung. Ich habe mal gesagt, ich habe Energie.
Ja. Du warst gerade dabei, den Wein hervorragend zu beschreiben. Sorry.
Aber danke, Curly, für so ein Statement. Ja.
Was soll ich sagen?
Ja, worum es ja eigentlich ging, ist, dass der Weg vielleicht, das Weingut zu präsentieren, auf jeden Fall eine gewisse Zeit dauert einfach. Ne? Leute erkennen das vielleicht nicht beim ersten Mal wieder. Und dadurch, dass es auch verschiedene Weinberge sind, jede Cuvée ist ein bisschen anders, weil er viel mit Field Blends arbeitet, also es ist Co-Plantation, verschiedene Rebsorten in einem Weinberg schon seit längerer Zeit zusammengepflanzt. Das ist ja die Tradition des Elsass, die dann irgendwann ein bisschen verloren gegangen ist. Und das bringt dann die Authentizität in die Weine am Ende für uns auch rein und bildet die Region super wieder. Jetzt haben wir hier einen Rhein-Riesling. Das ist eine Parzelle, die er von Marc Tempe übernommen hat. Also die wird seit 25 Jahren biodynamisch bewirtschaftet und ist auf Kalkmergelböden in Ribeauvillé. Also wieder dann hat man wieder diesen Terroir-Ansatz, was im Elsass natürlich sehr divers ist durch die verschiedenen Gesteine. Aber es ist ein sehr, sehr authentischer Wein für uns.
Finde ich auch sehr authentisch, ehrlich gesagt. Also du merkst schon, das geht so ein bisschen jetzt, wenn du reinrichst, in diese Naturweinrichtung. Aber es ist super zitrisch, leicht hefig, ist am Gaumen auch toll balanciert, hat eine Mördersäure, aber die nicht jetzt irgendwie aneckt, sondern den Wein gut stützt. Wirkt schlank und lang, also eigentlich so, wie ich gern Wein trinke. Ne?
Ja, schon Riesling, aber nicht zu viel Riesling, nicht zu wenig Riesling.
Ich wollte gerade also sagen, wenn du es blind hast, kämpfst wahrscheinlich die ersten 5 Minuten, ob es dann eventuell Chardonnay oder in so eine Richtung gehst, weißt du?
Ja. Schon untypisch. Und dann kommt ein bisschen das Zäschige, kommt dann natürlich durch,
richtig,
die Frische schiebt.
Bisschen so Kurkuma, finde ich, das finde ich ganz geil am Gaumen, was ein bisschen Herbheit. Safran
vielleicht noch, was das mitbringt.
Ja.
Alles Gelbe.
Ja. Und das ist ja irgendwie die Magie, wenn die Rebsorte ein bisschen verschwindet und der Ort ein bisschen mehr erscheint sozusagen.
Also es ist schon nicht so typisch deutscher Riesling auf jeden Fall.
No. Erinnert mich ein bisschen, ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen, aber das letzte Mal, als ich so einen Riesling probiert habe, der mich an das erinnert, war vom Ziegler. Marie Adler heißt das jetzt, glaube ich. Das geht in so eine Richtung. Das ist auch Kork-Riesling, biodynamisch, aber so von der Stilistik.
Ja. Ich glaube, das hat sauber geschmeckt. Ausbau wahrscheinlich relativ ähnlich
ist. Ja. Ne, stimmt, hat viel Freiheit auf jeden Fall.
Macht richtig Bock.
Mhm.
Schmeckt.
Geht auch als Riesling trinken, oder?
Das passt da perfekt zu dem Burger, ehrlich.
Ich trinke ja nicht mehr so viel
Cheeseburger,
Riesling.
Das nicht mehr so viel Riesling. Begleitet dann gut. Ich mag das sowieso in letzter Zeit sehr gern. So Essen, was keiner mit Wein in Verbindung bringen würde, mit Wein in Verbindung zu bringen. Finde ich herrlich, weil jeder isst gern Burger oder Pizza, aber keiner trinkt dann Wein dazu in Wirklichkeit.
Machst du mal noch eine neue Lade auf, oder?
Und das macht?
Nein, ja.
Machen wir so rein, ja.
Super Idee.
Ja, ja. Bei meiner Pro-Wein-Masterclass war der Typ, der den weißen Burgunder dabei hatte, auch begeistert über meine Sour Cream Chips als Pairing. Das hat phänomenal gepasst, muss ich sagen. Das
war echt richtig geil. Man braucht für Soul Food mehr Weinbegleitung.
Da saßen auch ein paar
Graumelierte.
Ja, stimmt. Da saßen auch ein paar Graumelierte im Publikum, die alle hell begeistert waren.
Graumelierte?
Ja.
Gut. Das finde ich schön.
Ja.
Das wird der Friedrich nicht mehr erleben.
Nein, bei mir kommt das immer.
Ja, bei mir fängt es auch schon an. Ich fange jetzt schon an, mit Minoxidil meine Curse zu pimpen.
Ich bin nicht so eitel wie du.
Was? Ja, ich bin noch nicht.
Pimp my curls.
Ja.
Finde ich gut. Habt ihr, also wenn wir jetzt eh gerade bei der ganzen Etikettengeschichte und so waren, weil wir gestern philosophiert haben, es gibt ja diese Curlies unter uns.
Die coolen,
ne? Ja, genau. Den wir jetzt eh schon so weit gebracht haben, dass er fast nur mehr Feinwein trinkt, was ja löblich ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch schade, weil dann genau solche Flaschen oft stehen bleiben. Gar nicht, weil sie ihm vielleicht nicht besser schmecken, aber weil ja ein teureres Label, ja natürlich, aber ein teureres Label, was du kennst, überzeugt dich trotzdem an einem Abend mehr, weil du mehr Geld dafür ausgibst.
Ist ein bisschen Trophäensammler,
ja.
Meinst du, oder?
Ja.
Ja, jo. Aber ich glaube, es gibt für alles eine Phase immer, glaube ich auch, ne? Also ja. Es kommt auch alles in Welle. Ich glaube, wenn man jetzt Curly als Beispiel nehmen, der nächste Schritt ist dann eigentlich wieder eher zurück. Wenn er alles mal durch hat, eigentlich, ne? Dann geht es wieder eher.
Kennst du auch, oder?
Bitte?
Kennst du auch?
Ja, das ist so was bei mir. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also man geht eigentlich dann den Schritt wieder zurück und lässt sich ein bisschen mehr auf das Produkt selber ein und nimmt das nur von außen, meiner Meinung nach. Aber ich meine, du hast schon ganz normaler Weg gemacht, ne? Also auf und mit
Ich bin
mit
noch nicht Rechtsüß, fertig, bin noch nicht fertig damit.
Ja, ja. Nein, mit Rechtsüß angefangen. Ich habe mit Schorle Weiß Süß angefangen.
Normal,
ja, ja, also
Schorle Rot Süß von Leicht.
Muscatella, Auslese, alles Mögliche. Und es sind, aber es kommt ja alles mit der Zeit. Aber
das ist ja das Geile am Wein, dass du halt für jede Phase das passende Getränk mehr oder weniger hast. Und das ist ja das Nice.
Ja, was natürlich wichtig ist, man braucht immer jemanden, der natürlich einem so ein bisschen begleitet auf dem Weg auch. Und das müssen wir natürlich in unserer Branche, glaube ich, schon sehr bedenke, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man jemand, der jetzt vielleicht erst am Anfang ist, trotzdem an die Hand nimmt und ein bisschen, obwohl es schwer ist manchmal natürlich, wenn man selber schon die ein oder andere Flasche mehr getrunken hat und auf einem anderen Level ist, aber das muss man schon, weil das sind die von morgen. So,
also
absolut. Schon wichtig.
Ja, ist ja auch so ein bisschen das Wein wird täglich Brot, ne? Dass die Leute hernimmst und sagst, okay, das schmeckt gut, das schmeckt gut. Und obwohl es immer wieder eine Challenge ist, ne? Weil ja. Du hast ja auch total viel verschiedene Kunden, verschiedene Weintrinker und Trinkerinnen. Und das ist dann halt ja oft so ein schmaler Grat, weil die einen gehen halt wirklich auf Label ab und die anderen auf Geschmack. Und dann, ich denke mir noch immer, wie schlimm das sein muss für Leute, die bei uns in der Freundschaft sind und du bringst dann nach bestem Wissen und Gewissen eine gute Flasche, zum Beispiel Burgund jetzt, die aber irgendwie wenig kostet, aber total gut ist und die schmeckt einem gut. Und der geht dann zum nächsten Weinabend, wo so Etikettenfuzis dabei sind und bringt genau die Flaschen mit und wird dann belächelt, weil es halt ein günstiger, aber sauguter Burgunder ist. Und davor habe ich echt oft Angst, weil das passiert sicher häufig. Ne?
Das kann man nur umgehen, wenn man es blind macht zum Beispiel.
Ja.
Zum Beispiel. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum viele Leute so blind Sachen machen.
Oder? Ja, ich glaube, aber blind ist auch nicht immer gut. Da haben wir einmal geredet vor ein paar Jahren, Friedrich. Du musst manchmal schon wissen, warum, was.
Ich bin bei blind ist oft das Problem, also ich jetzt zum Beispiel, aber auch viele Winzer vor allem, die sind bei blind immer überkritisch, weil der Wein wird ja komplett auseinandergenommen, eher technisch fast schon. Eher wird so gesagt, oh, ja. Ein bisschen Holz, ah, Säure, das. Man trinkt es eigentlich nicht und sagt, bam. Das gefällt mir richtig gut. Macht man fast nie, leider. Und wenn man, ich bin immer dafür, dass man es blind macht, ein paar Sätze drüber redet kurz und schnell aufdeckt. Ja. Weil es ist einfach auch ein Unterschied, woher der kommt und von wem der gemacht ist und welcher Jahrgang das ist, ist einfach ein Unterschied.
Ja, ja.
Und das muss man schon ein bisschen in Balance bringen
oder und respektieren. Oder was der Stil vielleicht von dem unter dem Weingut ist, in welcher Phase das der Wein gerade ist. Ich meine, gut, wir sagen natürlich immer, wenn der Wein pfeift, pfeift er immer, aber oft ist es halt nicht so. Ja? Du hast noch holzigere Phasen oder sonst was.
Ja, im Allgemeinen.
Ja, schon. Oder gestern hat der Angerville zum Beispiel, der hatte 2 Stunden Luft gebraucht.
Ja.
Der war die ersten 2 Stunden
ja.
So verschlossen, aber dann hat er gesungen.
Absolut, ja.
So. Eine coole Verkostung. Warum hast du den Wein ins Burgunderglas eingeschenkt eigentlich? Um uns zu täuschen? Oder?
Ich habe mir gedacht, vielleicht braucht er ein bisschen Luft. Wir haben den letzte Woche noch kurz probiert aus einem bisschen größeren Glas auch. Und ich glaube, weil er eher so schmal und linear ist, könnt ihr hier im Stölzle-Glas sehr gut sich präsentieren, denke ich.
Ich finde auch, es ist ja, ich trinke oft Riesling auch aus Breit. Also ich nehme mein Hausglas, ist so entweder das Stölzle Burgund, was ich echt gut finde. Ja. Ich habe sogar in meinem Campingboot mit, weil die halten auch was aus.
Die halten auch was aus, ne?
Sonst in der Bar haben wir halt Zalto und da ist, finde ich, das Bordeaux-Glas immer mein Universalglas. Mhm. Da geht jeder Wein.
Warum das Bordeaux heißt?
Und wenn er, das Glas... Nein, das stimmt. Ja. Und wenn er, das finde ich nämlich super. Wenn er das Bordeaux-Glas nicht besteht, dann ist er Scheißwein.
Ja.
Ganz einfach. Also dann will ich nicht trinken, wenn er da drin stirbt. Mhm. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das Burgunderglas oft ein bisschen overdone.
Ja.
Da gehen, ich finde, das passt fast oft besser. Deswegen habe ich gestern den Hannes Schuster drin eingeschenkt. Ich finde, Blaufränkisch passen besser in das Burgunderglas als Pinot oft. Pinot verlieren sie oft.
Wenn, da drin. Dann eher Chardonnay oder Riesling, finde ich auch so gereifte Weine im Burgunderglas. Ja. Aber eigentlich grundsätzlich auf Champagner, was auch immer, ist so ein mittelgroßes Glas eigentlich immer was Gutes.
Ja. Ne? Ich hasse es, wenn das Glas zu klein ist.
Yes.
Und deswegen, und der Riesling passt aber super da rein, mit dem Hefeton und so, das geht super auf.
Die Weine wirken dann immer so kompakt und so eingeklemmt so ein bisschen in einem kleinen Glas.
Ja.
Zu viel Luft ist vielleicht dann auch nicht gut, wenn wenig Alkohol im Spiel ist.
Außerdem trinke ich dann auch immer noch schneller. Hast du das nicht?
Mehr.
Doch.
Schön, oder? Klar, du hast auch mehr im Glas.
Direkt, kleines Glas,
und das wenig positiv schmeckt, oder negativ ist, weiß ich nicht.
Ja. Kommt auf den Anlass.
Ja.
Kommt auf den Anlass an. Wir haben auch noch was Rotes, oder?
Ja, sollen wir noch einen weißen davor machen?
Nee, ich hätte gern jetzt den roten, weil dann können wir endlich das gern gekaufte Tunder Weinpaket an.
Oh la 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 la, was gibt's denn da? Hier.
So, jetzt haben wir,
das ist ja einer meiner Lieblingswinzer. Oh, Entschuldigung.
Ja. Okay. Jetzt haben wir natürlich was eher in Curly seine Phase gerade reingeht.
Ja.
Bisschen jung noch, aber bisschen, ja. Bisschen
jung noch. Aber ein bisschen was Labeliges. Curly,
der war subtil, danke.
Ja.
Danke.
Nächste Wein, jetzt gehen wir natürlich schon, also ohne Burgunder geht es dann doch nicht.
Warte kurz, bist du sicher, dass du den Burger willst, Curly? Du hattest ja vorher das Sandwich, oder? Danke, das ist echt lieb von dir. Danke. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten. Entschuldigung, du wolltest gerade meinen erklären?
Ja, ich wollte nur sagen, dass natürlich ohne Burgund geht es natürlich auch nicht. Jetzt hier in unserem Paket vor allem, aber auch in unserem Tasting. Und jetzt haben wir ja, wie bei dir, Willi, auch ähnlich bei mir, einer meiner Lieblingswinzer. Eigentlich gerade in den letzten Jahren auch nochmal einen riesen Sprung gemacht für mich, was so diese Intensität, diese Frucht angeht. Genau dieses Dunkle mit aber ganz viel Frische gepaart, weil ich es so gern trinke eigentlich im Moment. Ist von Denis Morté, sein Chiffre Chambertin, also seine Visitenkarte, Messin Terroir. Von 5 verschiedenen Parzellen im Norden von Gevrey. Und ja, der Wein strahlt eigentlich alles das aus, was ich liebe am Pinot. Der hat die Kraft, die Konzentration durch die Schale, irgendwo auch im warmen Jahrgang.
Aber auch die Leichtigkeit und den Trinkfluss.
Genau.
Halt. Das ist auf der einen Seite sehr robust geil. Und da auf der anderen Seite ist das tänzelnd und
so. Hinten raus ist tänzelnd. Am Anfang ist intensiv und hinten raus ist tänzelnd.
Das ist genau so, wie du Burgund vorstellst in Wirklichkeit.
Genau. So ist der, das ist für mich wirklich
das ist
Prototyp sozusagen.
Das Entree ins Burgund.
Also und das haben wir auch im Paket, oder wie?
Das haben wir im Paket, mein Freund.
Das haben wir
da gibt es aber nur 70 Flaschen, deshalb gibt es auch nur 70 Pakete heute. Unter anderem drin der Elsässer, den wir gerade getrunken haben, den der Friedrich jetzt nochmal nennt, weil ich ihn ja so schlecht ausspreche.
La Grange de Onkel Charles.
Ja, genau, danke. Da gibt es natürlich auch noch einen Italiener, den verkosten wir gleich. 2022 Barbaresco Roncagliette von Oleg Bondonio. Und eben dieser gerade besprochene 2023er Chèvre Chambertin Cinq Terroirs von Denis Morté. Und ich würde sagen, das ist ein unglaublich geiles Paket. Es gibt 70 Kisten und das Ganze gibt es statt 190 für 169 Euro inklusive Versand im Bergkeller Webshop.
Jawohl, ab geht's.
Das geht wirklich ab. Alter Schwede, ist das gut.
Wir haben es gestern schon mal kurz angesprochen, was natürlich auch nochmal ein bisschen einzigartig ist bei der Weinbereitung von bei Demi Mottet, dass er, ich weiß gar nicht ganz genau, wann er angefangen hat, aber in 23 auf jeden Fall schon 100% Petit Sel gemacht hat beim Pinot. Petit Sel heißt, dass du eigentlich nur den, du schneidest nur den dicksten Strang, den Mittelstrang von den Rappen machst du weg und alles andere schneidest du mit einer kleinen Floristenschere ab, die Beeren, also mit dem Zipfel sozusagen, dass die Beeren eigentlich 100% intakt bleiben, du so wenig also Saft wie möglich
hast. Am kleinen Stängel.
Noch am kleinen Stängel, genau.
Und das ist super für die Arbeit, ne?
Ja, das ist gar nicht aufwendig eigentlich, ne? Also ganz easy, das heißt, du brauchst eigentlich zwei Lesemannschaften, du brauchst eine komplette Lesemannschaft draußen.
Eine, die das dort gleich schneidet.
Genau.
Und das heißt, der dicke Stiel kommt nur weg, weil das wird dann zu rappig, also zu gerbstoffig.
Genau.
Und
genau.
Der Rest kommt mit rein, um trotzdem das ein bisschen
genau, zu haben. Genau. Trotzdem so ein bisschen die Würze vielleicht kriege, ein bisschen von der Rappe, aber trotzdem ja, so viel Intensität wie möglich. Das heißt, viel Schale im Gegensatz zur Flüssigkeit, weil alles intakt bleibt. Oh. Und dadurch kriegst du die, einfach diese betörende Frucht.
Der ist echt betörend, ja, ohne Scheiß.
Hast du das schon mal probiert?
Also, boah, wir haben es noch ein bisschen probiert, aber das ist der Wahnsinn. Ja.
Direkt wieder aufgehört.
Ja, das ist unfassbar. Also Freunde von mir, der Patrick Adank, hat das, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen versucht und gemacht.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus, ja. Ich glaube, Durocher macht das immer bei seinem Criot Chambata. Das eine
Fessel. Da gibt es nicht viel. Ne?
Da gibt es nicht viel. Aber für alles das machen ist Wahnsinn. Das
jeden Abend nach 8-9 Stunden lesen, nochmal 8 Stunden Petit Sel machen.
Also das läuft schon parallel, glaube ich, sogar am boah, Tag. Ne? Also
zwei, ich sage jetzt nicht, woher es weiß, aber 21 habe ich davon schon mal getrunken.
Ja.
War gut.
Ja. Ich liebe 23, weil 23 genau, gerade für Pino, was wir auch schon besprochen haben, so eigentlich Wärme und Kühle verbindet. Also es ist ja eigentlich, ist jetzt, klar hast du in der Nase ein bisschen wärmer, aber du hast nichts irgendwie Dörriges oder irgendwas, sondern es ist ganz viel Energie.
Ja, und das Geile ist, der Wein ist offen. Ne? Da machst du auf und dann kannst du jetzt direkt auftrinken.
Kommen wir direkt zu meiner Lieblingskategorie, bei der ich mich dieses Mal enthalte, aus Wissensgründen.
Was?
Aber was ist denn jetzt von 2020 bis 2026, was ist denn euer Lieblings-Pinot-Jahrgang?
Also wenn ich verkaufen
in den letzten 6 Jahren.
Wenn ich verkaufen muss, immer der letzte. Ja. Aber sonst...
23 würde ich sagen, ja, tatsächlich. Ne? Ja. Weil für Pinot war es in Burgund perfekt.
Ja.
Côte d'Aubonne und Côte de Nuit. In Deutschland war es auch ein wunderbarer Jahrgang. Mhm. Also bei uns in Baden auf jeden Fall. Sehr, sehr saftige Weine, sehr nobel, sehr frisch, sehr viel Energie. Nichtsdestotrotz waren auch 21, 22 auch, obwohl es wärmer war, war es auch in Burgund kein schlechter Jahrgang. Ne?
Ja, also bei mir ist inzwischen auch wieder so, das ist auch eine Phase gewesen. Ich habe ja haben auch mal eine Phase gehabt, wo ich immer direkt hinter aufs Rücketikett geschaut habe und guckt, wie viel Alkohol
der Wein hat. Und dann direkt den Wein abgestempelt im
ja, Vorfeld. Richtig blöd. Ich hasse mich dafür, dass ich das gemacht habe. Ja.
Das haben wir dir jetzt aber ein bisschen abtrainiert.
Wie stempelt man denn dann ab? Mehr, weniger, was? Erklär mal kurz.
Nee, eigentlich, es geht einfach darum, dass du brauchst 100% reife Traube am Ende des Tages, damit du diese Balance auch im Wein nachher
herstellst. Habt ihr das gehört? Speichert es.
Ja, das weil
ansonsten, der Folge.
Ich glaube, der kann sogar mehr nach Alkohol schmecken und nach Ungleichgewicht dadurch, wenn du ihn sogar früher liest. Also weil das dann nicht ein Bild ist. Ne? Also das ist eigentlich die größte Änderung in meinem Mindset.
So also je länger die Trauben reifen, desto mehr Alkohol im Endeffekt normalerweise. Das heißt, wenn du drauf guckst und du siehst mehr Alkohol, denkst
sehr
du...
Sehr plakativ gesagt. Ja.
Das wollte ich ja.
Aber zu viel ist natürlich auch nichts. Es geht einfach darum, um richtig gut reif.
Ja.
Richtiger drauf. Zeitpunkt einfach.
Ja. Und da kann man natürlich viel mit biologischer, biodynamischer Bewirtschaftung auch einfach entgegenwirken, dass du einfach hinkriegst, dass du mit niedrigerer Zuckerreife eine hohe physiologische Reife hast einfach. Ne? Mhm. Also wenn du, sage jetzt mal, mit Pestizide und mit Pflanzenschutzmitteln arbeitest, die immer in die Rebe reingehen, also heilen sozusagen, störst du die ganze Zeit eigentlich den Stoffwechselprozess der Rebe und die phenolische Reife bleibt stehen. Also die Rebe kriegt jedes Mal einen auf der Deckel sozusagen und die Zuckerreife läuft aber weiter. Ne? Und wenn du das oft machst, dann hast du erst eine physiologische Reife bei sehr hohem Zuckergehalt, wo die Trauben eigentlich vielleicht schon zu drüber sind. Ne? Ja. Und wenn du das irgendwie angleichen kannst, dann hast du am Ende des Tages einfach auch balancierte, ausgeglichene Weine. Und ja, das ist wirklich, es geht um die Balance, es geht nicht um den Alkohol an sich. Wir trinken doch alle gern Barolo, wir trinken alle gern Weine von Renault oder irgendwas. Ja, da steht
14, oder Barbera ist teilweise noch.
Oder Barbera, ja. Aber das, ich spüre das ja nicht dann.
Kannst trotzdem trinken.
Ne? Ja, das ist halt ja nichts Brandiges dann. Ne? Also es geht um die Balance.
Boah, am Ende des Tages. In der Reihe spuckst du auch nicht aus mit 15.
Ja?
Nee.
Ist so.
Manche brauchen es auch, ne?
Ja.
Die 15%.
Das stimmt tatsächlich.
Aber der Wein ist jetzt unfassbar.
Ja, bitte schenke noch. Ne?
Der ist echt Lenny, du musst es try.
Ich finde es vor allem beeindruckend, weil Gevrey für mich lange eine Appellation war, die mir ein bisschen zu barock immer erschien, auch von den Tanninen. Und
das ist das Geilste.
Ich habe, als ich früher angefangen habe, auch viel Gevrey getrunken, aber irgendwann eine längere Zeit nicht mehr. Und jetzt, wo wir uns wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, auch gerade mit Morté. Weil
du Romane Gabal wahrscheinlich.
Vielleicht. aber ich finde es irgendwie so schön, dass der Wein so eine Feinheit und so eine Mineralität hinten raus hat, was ja eigentlich die Weine auch ausmacht dort.
Ja. Ich sage ja immer, der Gevrey ist der Blaufränkisch des kleinen Mannes.
Aber nur, wenn er gut ist, gell?
Was? Ja, nur, wenn er gut ist. Haben wir gestern besprochen. Ja,
ist
auch
klar.
Aber, habt ihr den Imoté schon länger oder ist das jetzt mit Le Pinot
Noir? Das ist auch mit Le Pinot Noir zu uns rüber gewandert, sozusagen.
Wie stressig ist sowas, wenn man sowas übernimmt, wo ein Markt so zu, sage ich mal, 97% streng allokiert ist oder strengstens allokiert? Ja. Übernimmt man das und dann sagt man so, okay Freunde, ich mache das jetzt komplett neu oder muss man da ein bisschen Folge leisten und sagen, okay, na, die kriegen noch.
It's a big challenge. wir haben das, also erstens mal, wie wir uns da rangetastet haben, war, dass wir jeden Winzer besucht haben, auf jeden Fall, also alle 28 Winzer und da uns einfach, oder ich persönlich vorstellig wurde, mit dem Hermann Kratz zusammen. Und dann wollten wir das Step by Step einfach machen. Wir wollten größtmöglichen Respekt vor den Kunden, die schon immer bei ihm waren und schon immer diese Weine, die ja vielleicht erst seit 3, 4 Jahren oder 5 Jahren gehypt sind, schon immer gekauft haben, wie jetzt Fourier oder Mugnier Richebourg oder Katja oder irgendwas.
Sind ja nicht die kleinsten Namen jetzt.
Ne? Eben, aber da waren schon Leute dabei, die es schon vor 20 Jahren gekauft haben. Ne? Mhm. Und er hat 95-90% wahrscheinlich an Privatkunden verkauft. Und die wollen wir so gut wie möglich mitnehmen und natürlich aber auch dann schon nebenbei in unserem Steckenpferd Wein verteilen und das zwar ein bisschen in der Gastronomie, ne? Weil bis jetzt war ja Katja als Beispiel, das ist das größte Beispiel, glaube ich, weil es nur ein Händler gab, kaum in der Gastronomie vertreten in Deutschland eigentlich.
Ja, gar nicht.
Also gar nicht.
Man riecht ja so gut, wenn nicht.
Genau. Und das ist so ein bisschen der schmale Grat, dass wir versuchen, alle mitzunehmen und alle glücklich machen.
Aber ist es dann, dass man dann zu KTA geht und sagt, okay, wir wollen jetzt weiterhin eure tollen Stammgäste vertreten oder die Stammgäste von dem Händler, aber wollen eine Gastronomie, also brauchen wir die doppelte Menge?
Ja, wenn es so einfach wäre, das ist das Beste.
Ja, das ist eine Frage
eben. Ja, nein. Bei vielen Winzer war es tatsächlich so, dass ich jetzt gerade Morté und Katja, die habe ich auch schon kannt, weil ich sie besucht habe. Und bei Morté habe ich sogar mal schon 1,5 Tage gearbeitet in der Lese.
Nice. Da musst du es wieder gehen, oder was?
Ja, zu schlecht. Zu viel Trauben gegessen.
Du warst an der Floristenschere nicht schnell genug, ja, wahrscheinlich.
Genau. Da muss man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, glaube ich. Hoffen auf Verständnis der Menschen.
Diese beiden Weine... Handlungen, also Bergkeller und Le Pinot Noir, ist das jetzt eins oder gibt es immer noch Le Pinot Noir als eigene Handlung oder wird das fusioniert sozusagen?
Es fusioniert, aber mehr also bei sich in der Signatur, wenn er mit seinen Kunden noch schreibt, dann ist Le Pinot Noir natürlich noch dabei, aber auch schon Bergkeller. Dann also.
Okay, so eine Übergangsphase mehr.
Ja, aber wir haben jetzt keine Namensänderung gemacht oder so. Das ist Bergkeller. Es läuft dann einfach über, dass wir 28 neue Allokationen haben, sozusagen.
Ja. Perfekt, ja.
Genau, perfekt.
Cool Plan.
So geht es ja dann vielleicht mit Conti auch, ne?
Ja, eins nach dem anderen.
Oder später.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man Menschen kennt und die wissen, dass man dann einen guten Job macht und dann kommt es eine zum anderen oft. Ne?
Ich glaube, das ist jetzt auch vielleicht ein neuer Zeitgeist, weil es auch viele Händler, Händlerinnen in Deutschland gibt, die jetzt wieder vermehrt ordentlich vielleicht arbeiten oder vielleicht eher einfach fair gegenüber Weingut und Kunden, Kundinnen, ob es jetzt Endverbraucher oder Gastronomen sind, einfach als Mittelsperson dazwischen steht. Ne? Und vielleicht dadurch, dass wir die Perspektive der Gastronomie auch selbst haben, schauen wir natürlich immer, wenn wir einen Gastropreis festsetzen, dass er halt auch so ist, wir wissen ja, wie der Wein kalkuliert wird, dass er am Ende auch getrunken wird, dass die Leute Spaß dran haben können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil es bringt nichts, wenn wir ein Restaurant Wein verkaufen und der steht da für Jahre auf der Karte und wird nicht nachgekauft. Davon hat das Weingut nichts, davon haben wir nichts, davon hat das Restaurant nichts. Und das ist am Ende das Business, was wichtig ist.
Meint ihr, dass der Trend geht so ein bisschen weg davon, dass so Restaurants sich so riesige Weinkeller anlegen mäßig? Oder ist es immer noch so, dass, weil du meinst jetzt so, die wollen jetzt nicht, dass die da so lange stehen, aber es gibt ja auch Restaurants wie, keine Ahnung, Tantris oder whatever, andere, die halt irgendwie keine Ahnung, wie viele Flaschen halt im Keller haben, die da auch schon irgendwie
Jahre stehen. Schön, dass du das Schwarze Adler vergessen hast, danke, König.
Ja, okay, gut, das wissen wir ja, dass die einen großen Bergkeller haben, sollte man es mittlerweile verstanden haben. Aber ich meine, ihr habt ja auch selber einen Weinhandel und seid Winzer. Und wenn man jetzt nur ein Restaurant ist, ist vielleicht nochmal was anderes, oder sich so ein Weinkeller anzulegen.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven. Also die Traditionsläden, die sich das noch leisten können, die legen auf jeden Fall auch was weg. Dann gibt es auch irgendwie ganz junge Startups irgendwie aus einer neuen Generation, die vielleicht auch eher Weine trinken und auch verkaufen, die vielleicht auch gar nicht so lange liegen müssen. Mhm. Die Weinstilistik hat sich vielleicht auch ein bisschen entwickelt. Wenn man jetzt Bordeaux, Piemont zum Beispiel nimmt, die Region, die vor 20 Jahren ja super sperrig jung noch zu trinken waren, sind heute eher die zugänglichen Regionen auch. Ich glaube, das gilt fürs Burgund auch. Und ich glaube auch, dass man selber sich entwickelt. Also
ich glaube, das ist alles erlaubt einfach. Ne? Also ich mag auch Weinkarte, sage ich jetzt mal, die 40 Positionen haben, aber dafür jeden Monat was Neues reinkommt. Ne? Also ja, das mag ich auch.
Ja. Und für die 40, 37 sehr gut oder trinkbar sind zumindest, voll. Dann schon.
Ne? Ich wollte gerade sagen, es kommt eigentlich immer auf die Qualität der Weinkarte an. Dann, ich meine, man muss einfach gut in seinem Job sein. Dann ist ja eh kein Problem, ob man einen großen Weinkeller hat oder kleine, weil das ist ja immer noch das gleiche Kapital, blöd gesagt. Ne? Also wenn man halt Schrott einkauft, dann haben wir ein Problem am Ende des Tages.
Voll.
Das vergessen die Leute ja, die kaufen ein und klar ist Liquidität dann manchmal schwierig, aber du hast ja einen Gegenwert, doof gesagt. Ne? Mhm. Und wenn du was Gutes einkauft hast, dann passt es eh.
Weil der Gegenwert schnell wieder zurückkommt halt, ja.
Ja, vielleicht nicht schnell, aber er ist da.
Ja.
Also, ja.
Was würdet ihr jetzt sagen, ist so euer größtes USP oder was ist der größte Unterschied von euch und anderen Weinhändlern?
Stille,
hä? Ich habe
ja, also das USP haben wir, glaube ich, schon besprochen, dass wir dadurch, dass wir auch Winzer sind, sehr, sehr, sehr nah am Produkt einfach drin sind oder dran sind und dadurch auch ja, nochmal viel tiefer reingehen können mit dem Produzent und die Botschaft nochmal ein bisschen intensiver rüberbringen können.
Ich glaube, am Ende ist USP, ich glaube, das hattet ihr in der Folge mit den Jungs von Dropske die ähnliche Frage.
Ah, ein Hörer einfach.
Ist gar nicht so einfach, weil wir am Ende alle mit einem ja auch austauschbaren Produkt vielleicht handeln. Ich glaube, was jeden Weinhändler, jede Weinhändlerin immer ausmacht, ist vielleicht der eigene, je mehr Charakter man in seine Weinauswahl reinbringt und vielleicht Selektion, desto mehr spiegelt das einfach auch uns wieder, das, was wir gerne trinken. Und wenn man mit einem Weingut anfängt und uns beginnt zu vertrauen, dann kann man einfach auch die anderen Weingüter blind kaufen, weil es irgendwie am Ende aus einer Hand eingekauft wird sozusagen
das und ausgesucht wird. Gewissen roten Faden hat. Ne? Wenn
man genau.
Also diese Etikettenleuchttürme rausnimmt, aber dann was jetzt neu dazukommt, dann scheint
genau.
Oder ja. Gekommen ist.
Ja. Und manchmal sind wir kriegen jetzt zum Beispiel ein Weingut aus dem Jerez und trotz dessen, dass wir diese ganzen tollen Allokationen aus dem Burgund haben, sind wir trotzdem super aufgeregt, dass wir da irgendwie jetzt einen coolen spanischen Weißwein bekommen, der einfach richtig pfeift und richtig salzig ist. Und es ist nicht immer nur die größte Appellation, die uns ganz viel Freude bereitet, sondern auch viele andere Plätze.
Ja. Ja, und zusätzlich seid ihr ein relativ junges, sehr sympathisches Team an Leuten, die offensichtlich wissen, was sie tun, oder? Also, ja. Das ist ja cool, ne?
Ja, wir sind also ständig im Austausch und entscheiden eigentlich alles zusammen. Und Ich glaube, der Lukas hat es am Anfang mal gesagt, wenn man das so einkauft, dann verkauft man es auch anders. Also bei uns gibt es jetzt auch nicht die krasse Trennung zwischen Einkauf und Verkauf, sondern als Beispiel, Lukas macht jetzt Einkauf Italien, Spanien, Champagner. Ist durch seine Hamburger...
Das ist der klassische Import-Export.
Ja, ganz klassisch. Und ist durch seine Hamburger Vergangenheit natürlich dann im Vertrieb ein bisschen in Hamburg und Berlin im Norden ein bisschen mehr unterwegs. Aber bei uns gibt es nicht dieses klare, einfach Einkauf und klar Vertrieb. Es ist bei uns immer ein komplettes Gesamtpaket, auch für die Leute. Weil, ja, hängt natürlich auch zusammen am Ende.
Mhm.
Irgendwo. Und wenn du überzeugt davon bist und nah am Produkt dran bist, dann verkaufst du besser.
Voll. Ja. Ich meine, es ist auch immer so ein bisschen so ein unterbewusstes Ding, wie man Sachen rüberbringt. Wenn man halt einen Wein überkrass selber abfeiert oder liebt, dann kommt das natürlich auch einfacher beim Kunden an. Ja. Also zumindest ist es bei mir so, wenn ich jetzt irgendwelche Songs verkaufen will und ich feiere den, dann ist der schneller weg, wie wenn ich ja denke, boah, ja, irgendwie den ist ja ganz okay.
Ja, den so, muss ich jetzt noch unterbringen.
So, ja,
so, jetzt haben wir den... Den Barbaresco von Oleg.
Ich kann das nicht wegschütten, das andere. Ich muss es dann noch trinken.
Genau, irgendwie für uns, gerade irgendwie für uns zwei vor allem, ist das Piemont eine wichtige und auch eine Herzensregion geworden. Und weil es irgendwie eine Ähnlichkeit auch zu einem Pinot hat, dieser Fruchtausdruck, die Eleganz, aber auch trotzdem eine ganz andere Perspektive zeigt. Und einer der ersten Betriebe, das war sogar bevor ich noch kam, habt ihr mit Oleg angefangen.
Ja.
Weil er im Barbaresco vielleicht auch damals schon ganz elegante, ganz, ganz, ganz viel Frucht, ganz ätherische Weine gemacht hat. Und Roncalliette ist hier die südlichste Lage sozusagen im ganzen Barbaresco-Gebiet und guckt wunderbar auf Alba und dann das ganze Barolo-Gebiet. Ist zwar südexponiert, aber direkt am Fluss dran und dadurch nachts sehr kühl. Und das ist irgendwie vielleicht auch so die Balance, die Roncalliette mitbringt. Und ich finde, die beste Geschichte zu dem Weingut ist im Verbund von unserem ganzen Weinhandel, dass die Familie seit Ewigkeiten mit der Familie Geier zusammengearbeitet hat. Und die Parzellen von Geier, Soritildin, ist zum Beispiel genau an der gleichen Stelle. Es ist vielleicht jetzt eine Verjüngung, sage ich mal, vom Weinstil. Vielleicht ist es der attraktivere Weinstil.
Aber wenn ihr die Geier fragen, die kommt bald. Das ist ein kleiner Teaser.
Echt? Ja, gib mir die Nummer
von Lukas. Jetzt Curly, ja?
Ja, Alba Berlin sollte mal Kollabo
mit. Am Work genau mit. Aber schon gut aus.
Eigentlich müsste doch Alba Berlin mal mit denen Kollabo machen.
Was?
Alba Berlin müsste eigentlich mit denen
machen. Den hast du ja lange aufgeschrieben.
Ich habe gerade gedacht, wo das so rauskommt aus der Idee.
Ja, ich sag's, der Frühling war.
Das ist super, weil vor allem das, was du erwähnt hast mit der Balance, ne? Das hat schon Gerbstoff, aber nicht zu viel, ja. Das hat Säure, aber nicht zu viel. Also das ist genau da, was hingehört,
ja.
Ohne Fahrt zu wirken.
Ja, und es ist irgendwie wirklich eine gute Kombi zwischen Moderne und Klassik. Ne? Also es hat schon Frucht, aber auch klassisch Nebbiolo vom Tannin hinten raus. Ist jetzt nicht zu glatt, was dann auch ein bisschen manchmal langweilig sein kann. Und
22 war ja schon auch ein wärmeres Jahr. Jetzt kommen ja die Baroli gerade aus 22. Da merkt man schon, dass wie viel Einfluss die Winzer, Winzerinnen dann auf die Weine dann oder die Weinberge genommen haben und auf die erzeugten Trauben. Und ich finde, der Wein hat eine unfassbare Spannung für 22. Für alles, was wir jetzt, wir waren gerade im Januar, haben viele 22er Sachen probiert. Und Barbaresco ist immer ein Jahr früher raus. Also den haben wir jetzt seit dem letzten Jahr schon. Und die Weine. Also die Barbaresco haben so eine Frische, so eine Eleganz.
Ja. Ich finde es so geil mit ihr. Das heißt auch Nebbioli wahrscheinlich dann, ne? Die Nebbiolis.
Nebbiolos würde ich jetzt sagen, aber.
Nein, es wird italienisch Nebbioli heißen.
Nebbioli, ist das so?
Das ist geil. Ja. Die Barbareskis.
Das klingt auf jeden Fall wild.
Ja, feminin ist E, maskulin ist I. Und
ja. Ah, ja? Barbaresco ist feminin, oder?
Habe ich jetzt noch gesagt? Barbareski.
Ja. Barbareski. Ja. Ja, finde ich auch lecker.
Flaschen sind eh. Bottillier.
Den Jeffrey fand ich noch einen Tick.
Ja, das ist
was man jetzt lernt.
Frischer.
Ja, das habe ich ja schon mal.
Ja, das beeinflusst dich halt ein bisschen.
Das, nee, ich find, den, das ist funky. Was ist denn das drauf? Was sind das da drauf?
Ich denke, das sind die Lager,
oder? Ja, Erlek hat uns das erzählt. Das ist, glaube ich, irgendein Artwork von seiner Frau oder von jemandem.
Ja, genau.
Weil das sind die Parzellen, die ganzen die Barbaresco-Berge sozusagen, hintereinander. Ja. Ich habe es ehrlicherweise vergessen.
Gut.
Kommen wir mal zu meiner Geschichte. Ich höre auf den Tisch zu schlagen. Ich habe zu viele
Ringe. Nur wenn du jetzt so einen Zitronenring hast, der ausschaut wie aus einem Kaugummi-Automat.
Musst
du dann immer so auf den Tisch schnalzen.
Kommen wir mal zu meiner Lieblingswein-Kategorie diese Woche. Und ich muss sagen, mein Lieblingswein ist ausnahmsweise einfach mal dieser Gevrey Chambertin von Morté Mersenne Terroir. Das sage ich jetzt nicht, um dieses unfassbare Paket zu pushen, aber das ist. Ich habe nicht so viel Wein getrunken die Woche. Das war auf jeden Fall der Beste.
Ja, jetzt haben wir gar nicht rausgehört in der letzten halben Stunde.
Ja, was soll ich sagen? Und was war bei euch denn ein Wein, den ihr unseren Hörern nicht vorenthalten wollt, die mega geil waren? Eine Flasche, die ihr letzte Woche getrunken habt.
Boah, ich habe am Samstag, was habe ich getrunken?
Wenn du jetzt De Moor sagst, weil es wäre genau das Gleiche. Wir haben unabhängig voneinander 21 De Moor getrunken.
Was 22, glaube ich.
Nee, 21, was, oder?
21? Ja, kann sein.
Wie die Wochen, das ist ja erst Mittwoch.
Ja gut, nur zum Spaß hier. Nee, da hat mich geflasht, weil er genau das ausgestrahlt hat, was wir vorher besprochen haben.
Was war es genau?
Von De Moor, aus dem Chablis Premier Cru. Ich glaube, das 22 war, Lukas sagt 21.
Ich hatte 21.
Dann hatte ich 22.
Also 21 und 22.
Ja.
Eine Double.
Der hat so geschoben, der hat so viel Leben gehabt, so viel Energie wie du heute. Und war richtig. Wir haben mit Freunden zusammen getrunken, die jetzt nicht immer so viel Wein trinken. Und der hat bei denen funktioniert, hat bei mir funktioniert. Das ist ja auch Zeichen manchmal, ne?
Ja.
Dann so.
Das war am Anfang bei der Weinkarte in der Freundschaft so. Da hat man ja zwei Weinkarten, Shellys und meine.
Ah, wirklich?
Also nicht jetzt wirklich getrennt, aber das hast du in der Karte gesehen, welche meine Shelly einkaufen und welche ich. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht mehr, weil das war ja immer finanzieller Vollscheiß, weil der eine nicht gewusst hat, was der andere ist. Und wieder
kauft. Ich habe wirklich separat gekauft.
Ja, auch. Ja. Und du hast genau gemerkt, welche meine von mir sind und welche von Shelly.
Okay.
Und wir hatten aber auch so einen Sweet Spot, einen sehr kleinen, aber das waren meine, die uns beiden gefallen. Und dann hat Shelly berechtigterweise damals gesagt, das geht so nicht weiter. Und das war so. Und dann haben wir halt das so gesagt, er ist da talentierter bei dem Weinkarten machen und alles. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er das künftig macht. Aber was er wirklich super gemacht hat, er hat ein wahnsinniges Gefühl dafür entwickelt, was mir schmeckt. Mhm. Und hat mich dann nicht komplett ausgeklammert. Und wir sind uns jetzt nach 8 Jahren, glaube ich, näher als je zuvor. Wir verstehen uns besser als je zuvor. Und auch bei den Weinen, das war jetzt der komplette Unterschied. Wir haben jetzt, glaube ich, vielleicht 5-10% in der Karten, wo ich sage, okay, das trinkt ich nicht, und wo er sagt, okay, das trinkt er nicht, aber 90% schmeckt uns jetzt beiden eigentlich. Das ist voll arg.
So muss es sein, ja.
Moment. Und das sind dann immer die geilsten Weine.
Das ist ja ein baller altes Ehepaar, ne? Also
ja, eigentlich. Also ich sehe ihn auf jeden Fall öfter als meine Freundin. Ja. Und er mich sieht mehr auch als seine Frau. Also ja, eigentlich so.
Kommt automatisch.
Berlin ist es okay.
Es ist überall okay, glaube ich. Ne? Aber es ist halt, wenn man intensiv zusammenarbeitet. Aber tun wir ja auch gern. Also, also De Moor, bei mir war es gestern die große Überraschung bei eurer Testing, dieser, was ich noch immer noch weiß,
Binje. Jetzt kommt der Name wieder, gell?
Ja,
Binje. Antoine Petit de la Binje.
Digga, okay, jetzt übertreibt.
Ja, und kommt noch
ein. Das könnte vielleicht ein bisschen ein Problem sein bei eurem Verkaufen, weil keiner kann die Weine aussprechen. Ne?
Ja, das kann
sein. Das ist ein Wahnsinn.
Da brauchen wir immer direkt Übersetzer noch dazu.
Ja.
Nee, sind auch Weine, die wir sehr lieben.
Was aber der Kleine, denn? Der am Abend hat man nicht mehr so geschmeckt.
Der Lador. Ja, der war natürlich mehr, das war 24 schon, ganz jung. Der war schon mehr da, wie natürlich der Merlot Charme.
Ja.
Der noch ein wenig.
Der Ladois ist auch irgendwie eine besondere Parzelle, weil ich würde freiwillig niemals eine Flasche vom Cortonberg trinken. Das sind überhaupt nicht meine Weine. Savigny dann vielleicht schon eher. Aber da oben in Ladois, eine Appellation, die ich auch eher wirklich meiden würde, ist sozusagen die Verlängerung vom Canton direkt am Waldrand. Mhm. Und der Wein pfeift immer übelst bei Antoine. Ja, jedes das Jahr.
War echt fantastisch.
Feini.
Und wahrscheinlich auch für wenig Geld, die Pirma, oder?
Ja, der ist vom Preis noch am besten, der hat noch ein paar mehr Soßen.
70.
Nein, was kostet er? Ah, wirklich 70 oder was? Nein.
So um die 70 wahrscheinlich.
Ah, okay,
ja.
Doch.
Ja,
also, ja. La Tour
Bellic, oder? Ist das? Ja, das Premier Cru.
Ah, ich dachte, das ist jetzt so der coole Wein fürs kleine Geld. So. Nein.
Du trinkst ja keinen Wein unter 50.
Deswegen hat er mir so gut geschmeckt. Aber es ist so, wie wenn du ins klassische Jacken kaufen gehst, in so einem Kasten und Öl oder so. Da habe ich gesagt, oh, die schaut gut aus. Dann gehst du ohne zu schauen in die Kasse und dann denkst du, Ding. Ich habe eine Jacke gerade hergelegt, nicht drei.
Wo passiert dir das? In welchem Laden?
Achso, jetzt habe ich gerade einen österreichischen Laden gesagt, Kasten und Öler. Das ist so wie bei euch.
KDW.
Ja, so ähnlich. Okay. Wenn du einiges ja, okay, auf die Marken herumhängen, dann schaust du, wo ist eine Jacke, die dir gefällt, dann nimmst du das. Denkst du, jetzt kann nicht viel passieren. Grad, und dann,
wo du gerade von Preisen redest, wie ist denn das so mäßig Portfolio aufgestellt? Gibt es bei euch auch für ein 20 eine Flasche? Oder wo fängt es bei euch an? Oder habt ihr gesagt, wir starten erst bei Fuffi? Oder?
Nee, gibt es auch.
Von bis. Ich glaube, ich weiß nicht, was unser günstigster Weinwert, irgendwo zwischen 10 und 15 wahrscheinlich.
So.
Also schon auch für Einsteiger komplett
viel, geeignet. Er hat ja auch viel mit Gastronomie arbeiten, wollen wir das auch.
Ja, gut, wenn das Endverbraucherpaket mit drei wirklich Bombenweinen nur 169 inklusive Versand kostet, dann wird schon was geben, was drunter ist. Weil das ist ja wirklich ein Bombenpreis für die drei Weine.
Ja, und wir haben ja jetzt eher Mittelfeld von allen und nicht Einstieg, sondern Mittelfeld weiter oben. Also ein Cagliacci ja als Toplage. Gibt auch viele Einstiegsweine, die sehr viel Spaß machen. Und das ist uns auch wichtig, dass irgendwie die Winzer, Winzerinnen auch irgendwie einen schönen Einstieg haben.
Braucht man auch, man muss die Leute ja ein bisschen anfüttern. Ja, also man kann nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren mit 40, 50 Euro.
Ja,
man braucht schon so ein bisschen ein Teaser. Ne?
Und selbst wenn du selber jetzt eher die 50-Euro-Flasche trinken würdest, ist es ja auch manchmal nicht schlecht, wenn man jetzt irgendwo hingeht, eine 20, 30 Euro Flasche mitzunehmen, wenn du nicht weißt, was, wenn du jetzt auf eine WG-Party gehst, ich weiß es nicht, muss es nicht die 80 Euro Flasche sein. Den Fehler habe ich schon zu oft gemacht, dass die dann in einem Bierglas gelandet ist von irgendeinem Bruder, der den was so ins Bierglas stürzt. Das will ich nicht nochmal sehen.
Das, was du jetzt gesagt hast, das bringt mir jetzt auf ein Thema abseits meiner Vorbereitung da. Wie siehst du das als Weinmaker und Weinhändler? Dieses ganze Thema, also Industrieweine, da wird viel gesagt, aber Supermarktweine.
Wie ich das sehe?
Ja.
Gar nicht.
Das interessiert mich nicht.
Boah, ja, es ist ja, also alles hat seine Berechtigung, wenn ich es mal am Anfang diplomatisch ausdrücke. Aber ja, ich glaube, das hat viel mit Bildung, mit Weinbildung auch zu tun, glaube ich, so ein bisschen. Und ich glaube, wir sind gerade im Moment in einer Phase, wo der Weinmarkt ja schon ein bisschen fragil ist und ein bisschen kriselt irgendwo auch. Aber da zeigt sich dann auch, dass Qualität da noch nie so wichtig war und dass Authentizität auch noch nie so wichtig war. Weil diese Supermarktweine, das ist ja genau das Klientel, wo sich dann eigentlich verabschiedet davon, auch vom Alkohol trinken, leider allgemein dann. Gibt's ja, ist ja dann auch so eine größere Bewegung und das sind nicht die Leute, die schon immer gute Weintrunken haben, die hören nicht auf mit Alkohol trinken, weil das für die ist das ein Genussmittel, für die ist das ein Lebensmittelpunkt auch, Wein zu genießen. Und da wird es in den nächsten Jahren einen großen Wandel geben auch, ne? Also was der Konsum im unteren Preisbereich angeht und mein Deutschland ist natürlich da schon schwierig allgemein mit Lebensmitteln, muss man ja sagen. Da geht es nicht nur um Wein, da geht es ja auch um Fleisch und alles Mögliche.
Noch viel mehr eigentlich.
Ja, ganz viele Sachen. Ne? Und der Wein spiegelt das ja nur wieder am Ende des Tages. Also für mich ist immer das beste Beispiel, und das ist auch mein Lieblingsexportland, wenn mich Leute fragen, ist Norwegen, weil in Norwegen gibt es keine billigen Weine. Hat damit natürlich auch zwei Sachen zu tun, dass es eine hohe Einfuhrsteuer gibt. Und zum anderen, weil der Staat, das Monopol, den Weinkonsum reguliert und einkauft.
Ja.
Für Privatkunden.
Aber die Leute verdienen auch besser.
Ja, die verdienen schon besser, aber die sind auch allgemein offener für Qualität von Herkünfte, von Weinen allgemein. Ne?
Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich denke mir, am Supermarkt, ich war, das ist auch vielleicht wie du, so älter geworden, gescheiter geworden, ich war immer vehement dagegen. Ich habe immer gesagt, wenn ein Wein im Supermarkt steht, so fick dich, ich trinke den nicht mehr. Aber heute sehe ich es so ein bisschen oft fast als Einstiegsdroge. Weil ich denke mir, wenn du so weit bist, dass du im Supermarkt einen Wein für 4,90 kaufst und der schmeckt dir, und du denkst da vielleicht, weil du geschmacklich
nicht ganz so befriedigt jetzt bist, hey, ich gehe mal in den Fachhandel und hole mir Flaschen für 8,90 oder 10,90 oder keine Ahnung. Und deshalb finde ich es prinzipiell nicht so schlecht. Ich meine jetzt extra nur dafür zu produzieren, ja, weil es einfach ist und weil ich irgendwo, was in Deutschland ja, glaube ich, in den letzten 10 Jahren sehr groß passiert ist, ich setze wo Wein an, wo Wein nicht hingehört.
Ja.
Und heute jammern sie alle, als hätten sie nie was Böses getan, aber wenn halt jeder Betrieb, das ist jetzt sehr über den Kamm geschoren, so darf ich nicht rein, aber wenn ganz viele Betriebe gewachsen sind, ist Fakt die letzten Jahre. Und jetzt alle jammern, uns geht so schlecht. Naja, ist schon ein bisschen selber gemacht, die Krise. Ne?
Die war ein bisschen voraussehbar.
Eigentlich schon. Also, dass sie so einen Gleicher macht, vielleicht nicht. Ja. Aber ja, und auch sehr viele Betriebe haben sich damit bekleckert. Also nicht mit Ruhm, sondern jetzt eine Krise nicht zu können, ganz einfach. Aber ja, deswegen habe ich da ein bisschen so... Weil teilweise finde ich es nicht schlecht. Es gibt ja Leute, für den Supermarkt produzieren, die nicht einmal schlechten Wein machen.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass man lebe und lebe lassen, was das angeht. Inzwischen. Ja. Ich war auch früher so wie du, was ich gesagt habe, das ist die Leute verarscht, das ist keine Ahnung, das ist kein Wein, so in die Richtung fast schon. Aber es kann ja oft das Sprungbrett sein oder der erste.
Genau.
Und mir fühlt es gar nicht so, weil du bist ja auch aufgewachsen im Wirtshaus sozusagen. Ne?
Ja.
Ich meine, du kannst am ehesten noch Lukas fühlen, so als Quereinsteiger. Aber ich habe das Gefühl ja nie gehabt, weil ich habe ja auch sofort mit Wein zu tun gehabt
in meinem. Und manchmal kann es auch dein letzter Rettungsanker sein, weil wenn du irgendwo bist, wo du keinen Weinfachhandel hast, zufällig, ja, und du vergisst deinen Wein daheim, dann musst du halt den Supermarkt Wein kaufen. Und wenn du dann siehst, ich habe jetzt aufgenommen eine Folge mit dem Schneeberger Hansi aus der Steiermark. Der hat gar nicht gewusst, dass ich seinen Wein oft trinke, weil manchmal bin ich irgendwo und jetzt mal, ich weiß, der macht zuverlässige, gute Weine und der steigt im Supermarkt und ja klar, trinke ich es dann. Und ich habe immer, was ich erwarte eigentlich. Ne? Du erwartest einen Wein für 5, 6 Euro, der aber trotzdem steirisch schmeckt und gut vinifiziert ist und alles hat, was du irgendwie brauchst.
Ne? Ja,
absolut. Also, nicht alles, aber wenn du halt schon nichts anderes dabei hast.
Ja, klar. Ja, von dem her.
Schon okay. Lustig.
Es gibt ja auch immer mehr Plätze, wo es ausgesuchte, wo es eine ausgesuchte Weinauswahl gibt im Supermarkt. Dann,
ja, natürlich,
diese Familiengeführten Sachen sind. Das ist einfach ein ganz anderes Produkt, sage ich mal, vor allem der Wein aus dem Discounter. Also ich glaube, Supermarkt, das ist auch nochmal abseits, wenn es jetzt Genossenschaften sind, ist ja wenigstens handwerklich noch gemacht irgendwo. Und sobald es in diese industrielle Ware geht für 2 Euro, ist es schon einfach ein ganz anderes Produkt. Man kann sich gar nicht damit mit dem gleichen Produkt irgendwie identifizieren.
Ja. Wenn man Bergkeller jetzt anschaut, gestartet relativ früh oder ein Restart quasi des Ganzen.
Restart trifft groß. Das, glaube ich, ganz gut.
Ja, wo will man hin? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist denn das bei euch eigentlich aufgeteilt, umsatzmäßig, wenn man jetzt das Weingut vergleicht mit dem Handel?
Ja, das Weingut ist schon noch deutlich wichtiger und höher einzuschätzen im Umsatz.
Ja,
die Herausforderung wird einfach sein, am richtigen Punkt nimmer größer zu werden vielleicht auch. Ne? Also jetzt nicht...
mit Weingut oder mit Handel?
Mit Handel, mit Handel. Liegt irgendwann zu spät und sage, jetzt machen wir noch Übersee, jetzt machen wir noch, keine Ahnung, Südafrika und was weiß ich was, sondern da einfach Gefühle für entwickeln, was können wir noch gut kontrollieren und wo können wir noch dann so 100% auch dabei sein, irgendwo.
Ja, und vor allem, du musst ja auch, wenn es so ein Jahr wie jetzt ist, wieder mal Krise, ne, musst du ja, finde ich, auch deinen Partnern irgendwie den Rücken stärken und sagen, okay, nimm vielleicht die gleiche Ware, weil...
Ja, zum Beispiel auch, ja, du, also lieber macht man konzentriert man sich auf die wirklich, wo man sich identifizieren kann damit und pusht die, wie dass man jetzt dann alles irgendwie macht, obwohl es mal eine kleine Nachfrage hat. Ne? Also das ist halt die Herausforderung, weil manchmal ist es natürlich auch schade und man hat ein bisschen Angst, manchmal verpasst vielleicht auch was, ne? Und man lässt sich durch was durch die Lappe gehen vielleicht. Aber ja, da muss man sich halt vielleicht ein bisschen noch eins mehr hinterfragen. Noch ein bisschen mehr zurücknehmen. Und wir wollen jetzt natürlich auch kein Vollsortimentler sein, so am Ende des Tages. Ich glaube, wir sind schon mit Frankreich, Italien, Spanien dann ganz gut aufgestellt. Wo wir uns dann auch konzentrieren können.
Das Problem ist, an diesem Moment zu finden, wo man aufhören möchte oder wo man sagt, man ist happy,
Es gibt halt mich mal nicht.
Immer neue gute Sachen.
Es gibt, es gibt auch überall fantastische Weine in allen Regionen und dann trifft man einfach einen Wein, der eins direkt ins Herz trifft und man kriegt die Chance und dann Nein zu sagen, ist einfach furchtbar schwierig.
Ja. Und dann verliert irgendein anderer mal den Anschluss und dann sagst du, oh, jetzt hätte ich die Möglichkeit, das, was ich schon seit 10 Jahren will und das ist
genau.
Frei. Und
weil oft ist es wirklich so, dass jemand wieder zurückkommt, ja, sich vielleicht erstmal in eine Richtung orientiert, was ein Händler in Deutschland angeht und dann vielleicht wieder zurück auf uns zukommt.
Wie seht ihr das als Händler mit so Bundle-Käufen? Ist das...
Also, ich... Andersrum, also man muss schon auch Rosinenpickerei ist, glaube ich, auch nichts so. Aber alles zu aufgesetzt, das ist auch nicht, es geht so ein bisschen um die Mitte. Also jetzt haben wir als Beispiel, jetzt haben wir fünf Weingüter aus Piemont oder sechs?
Mhm.
Ja? Fünf, ja. Es ist jetzt blöd, wenn man nur eins raussucht, finde ich. Also da kann man schon, weil wir ja auch einfach dafür stehen wollen, dass alle Weingüter stehen mir 100% dahinter und da muss man die auch ein bisschen respektieren vielleicht und nicht nur sich die Namen raussuchen.
Aber das ist dann auch ein Gespräch mit demjenigen, der kauft.
Genau, sagst, genau. Hey, ja, aber da geht es ja darum, es geht ja um Goodwill auch manchmal. Ne? Also wenn du jetzt sagst, dann probieren wir das mal, aber ich kann jetzt halt nur 6 Flaschen machen oder so, dann sage ich, ja, ist doch kein Problem. Ja. Aber es geht halt auch darum, dass man nicht kategorisch das irgendwas ablehnt.
Ich glaube, ehrlich, jeder, der ein bisschen ein Hirn für ein Geschäft hat, versteht das, oder?
Ja, genau. Also es ist ja eben, ich meine, wenn es ein Menü im Restaurant gibt, dann sagt man auch nicht, ich will nur den Gang. Ne? Also, das,
meistens nicht.
Ja, meistens nicht. Das ist so ein bisschen, das ist das Angebot und dann kann man auch immer drüber reden, logischerweise. Also da sind wir immer offen für alles. Aber ist natürlich schön, wenn man das respektiert, was der andere macht, sozusagen. Aber auf der anderen Seite es auch nicht ausnutzt.
Ja,
so.
Glücklicherweise haben wir irgendwie nur oder fast nur sehr balancierte Verhältnisse mit unseren Partnern und Partnerinnen. Ne?
Ja.
Das ist natürlich auch immer so ein Schritt. Wir sind jetzt nicht jede Woche in allen Städten Deutschlands unterwegs, weil wir ein kleines Team sind, aber man bleibt trotzdem im Austausch über das, was passiert und baut ein Vertrauen auf und dann ergibt sich das von alleine. Ja. Wenn man streiten muss um Mengen und wie und was, dann ist immer...
Gibt es so erklärte Ziele? Ich darf vielleicht noch gerne den Weißwein probieren.
Ja,
das war gestern auch schon hervorragend.
Das ist schon eins drüber jetzt nochmal.
Was heißt das? Das ist
nochmal eins drüber.
Was heißt eins drüber?
In der
Qualität.
Weinguts, internen Klassifikation und preislich. Ah.
Vielleicht gut ins Große, ne? Ja, wir haben jetzt hier was von einem Weingut, das wir auch vor 1,5 Jahren das erste Mal getroffen haben. Und das war wirklich einfach ein Schlag ins Gesicht für uns, dieser Wein. Weil
positiv.
Positiv, weil er uns einfach direkt ins Herz gesprungen ist.
Bist du so ein kleiner Masochist oder was? Ich bin so gerne auf die Kosch.
Irgendwie ist der Wein ja auch im ersten Moment vielleicht ein Schlag ins Gesicht für andere Regionen, finde ich. Weil er so viel Ausdruck hat, so viel Präsenz und genauso wie Manuel, der hinter dem Weingut steht, also wir haben jetzt im Glas Lautea 23 von Cantalla Pietra.
Das meinst du mit salzigem spanischem Wein?
Ja, wir sind einfach in einer Semi-Desert, irgendwo auf einer Hochebene Spaniens, sehr trocken alles und hier entstehen einfach Weine mit so viel Spannung.
Wo ist das, in der Gegend von Madrid oder was?
Rueda, das ist so 2 Stunden von Madrid.
Von Valladolid.
Genau, Valladolid ist so der nächste Ort. Ist noch das Flussbett vom Douro sozusagen auf 700 Meter Höhe. Und der Boden ist auch vom Flussbett sozusagen geprägt. Also an vielen Stellen, wir hatten gestern, hattet ihr im Tasting den Espejo, der ist auf einem Flussschotter, das ist ein Meter Flussschotter, ohne irgendeine Begrünung und darunter dann Lehm und Kalk geschichtet. Und Otea ist sozusagen der außergewöhnlichste Wein, weil es ein ganz anderer Boden ist, wie jetzt im größeren Teil der Rueda. Das ist ein sehr kalkhaltiger Sand. Das ist irgendwie in Kombination mit den 150 Jahre alten Reben. Für diesen Wein sorgt am Ende. Es ist extrem alte Parzellen, die einfach sehr konserviert hier in der Flasche sind.
Da wärst du nicht blind drauf gekommen, oder? Gerli.
Nee.
Mag ich sehr gern.
Also finde ich auch richtig geil.
Geschmeckt. Das gestern war frischer, leichter. Das ist jetzt ein bisschen mehr auf die Fresse.
Ja.
Das ist jetzt auch frisch offen. Das könnte jetzt so vom ersten reinriechen,
schon von sehr vielen Gegenden kommen. Nicht? Wenn ich mir denke, in Teneriffa gibt es Leute, die machen so Wein und so. Ja. Also zu Beginn schon so ein bisschen von der Reduktion lebt.
Ja.
Aber was arg ist am Gaumen, dieses Salz wirklich, was die Säure komplett wettmacht, also die fehlt ja wahrscheinlich. Ne? So
hoch ja, und trotzdem was richtig, der schmeckt trotzdem nach richtig Traube, weißt du, wie ich meine? Also der hat auch die Schale hat schon kaum, aber jetzt nicht als Orange-mäßig, sondern ja, als so Gerüst einfach, ja, ne? Wo du ein bisschen drauf rumkauen kannst auch. Ja, ist ein super durchgehender, sehr, ja, ist schon die Fresse, weil er...
Auch jetzt einen Hummer dazu, ha?
Ja, den brauchst du was. Schon sehr einnehmender Wein. Schon sehr einnehmend.
Ja. Ich mag es halt, dass Verdejo oder Rueda, das, also ich habe, als ich in Hamburg gearbeitet habe, war es mein Hass war ein Rueda, weil alle irgendwie diesen Rueda, ja, diesen fruchtigen, ich bin denn jetzt kein Weingut, der das sehr bekannt dafür ist, einen sehr austauschbaren Wein einfach erzeugt. Und ich war so ein bisschen vorbelastet erstmal, ins Rueda zu gehen. Aber ich habe immer noch diese verspielte Fruchtigkeit am Gaumen. Und hier ist sie einfach wunderschön, weil sie so fein geschliffen ist. Und auch den Unterschied, also man hat was Internationales, sicherlich. Aber man hat auch irgendwie die Rebsorte und die Herkunft. Und das mag ich sehr gerne an dem Weingut.
Geil, wie das ja immer mehr wird im Mund, aber ja, nicht latschig mehr, aber ja, das soll
da läuft so richtig der Saft zusammen im Mund, wenn man es trinkt. Das ist schon echt geil.
Ja, und ich liebe Weißburgund natürlich, aber inzwischen trinke ich auch einfach sowas, aber manchmal lieber, weil es gar nicht so viel vom Holz geprägt ist und von
richtig, ja,
von dem, was laut ist, aus einem Guss. So, ne? Also, ja. Liebe ich sehr.
Ja, so mehr Strukturwein halt. Ich mag ja das ja auch recht. Also so Weine, die sich für mich... Das ist immer geschissen, wenn ein Wein super riecht und am Gaumen dann tot ist. Ne?
Ja. Ja, wenn er halt...
Perfekt ist the other way around. Wenn du in der Nase nicht sicher bist oder so. Oder ich meine, wenn in der Nase schon toll ist und am Gaumen auch, natürlich super perfekt. aber Mundwein... mein Wein ist Mundpartie. Ne?
Mundwein, das ist gar nicht so was.
Ja, aber viele sehen das nicht. Viele wollen so, das haben wir eh in der Folge besprochen mit Aromarebsorten, mit dem Schneeberg-Hansi. Viele wollen halt reinriechen und wollen wissen, was es ist. Und dann tut man sich halt leichter mit so sehr lauten Aromarebsorten wie Muscatella oder Sauvignon. Aber für den Anfang ist es halt wichtig, dass er nicht komplett lost ist in der Weinwelt. Das ist ja schon so schwierig.
Dass man was erkennt und man braucht gleich Erfolgserlebnisse auch so.
Genau, ne? Erfolgserlebnisse. Ja. Mir geht es gar nicht um Erfolgserlebnisse, weil mir muss es gut sein.
Ja. Um dein eigenes Gefühl.
Wir verlieren ja gern beim Blindverkosten.
Nein, mir geht es halt nicht. Nein, mir geht es halt besser, wenn ich solche Weine trinke, auch, weil die erfüllen mich halt mehr. So.
Ja.
Also,
genau, ja.
Ja, das ist schon krass, wie ein Wein so auf das Gemüt schlagen kann. Ne?
Oder?
Wenn man eine Flasche trinkt, die einem richtig begeistert, dann ist es richtig wie so ein Oha, ich habe irgendwie 20% mehr Energie und Lebensfreude. Das ist schon oder wie das auch einen Abend so manchmal beeinflussen kann, wenn du eine krasse Flasche bestellst, die nicht geil ist oder auch eine nicht krasse, dann denkst du so, oha, ja, da bestell ich lieber noch eine, bis eine geil
war. Ja, du, Wein ist einfach auch für die Geselligkeit. Ich war früher, die besten Geschäfte wurden abgeschlossen früher mit Wein, ne? Weil man, ja, klar ist das, muss man auf seinen Konsum immer ein bisschen achten, aber man merkt das auch, wenn man sag jetzt mal, Gruppe hat von fünf und zwei oder drei kennen sich nicht. Und dann hat man mal die erste Flasche, dann hat man ja ganz andere Gespräche. Ne?
Also ich achte auf den Konsum und schau, dass es nicht zu wenig wird.
Schau wichtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach,
ja, absolut.
Und ja, es sind andere Gespräche dann.
Das war sehr verbindendes, weil man fängt mit Wein an und man findet immer einen Weg in irgendein anderes Thema, weil darüber hinaus verbindet einen ja immer irgendwer, irgendwas.
Ja, und das kennen
wir. Manche unterschätzen das immer noch wie.
Du kannst allein nach Paris gehen, haust du in irgendeiner Weinbar und hast sofort alleine fünf Leute, mit denen du plaudern kannst, weil sich jeder wahrscheinlich da drin für Wein interessiert.
Ja, ja, und es ist einfach was zum Anfassen, ne? weil jeder Wein komplett anders ist, von Menschen geprägt, von der Herkunft geprägt und man sich so krass mit identifizieren kann eigentlich. Und manche Leute es gar nicht wissen, dass das so ist. Ne? Also, und das, diese Botschaft beizubringen, das ist auch wichtig.
Es ist auch anders wie bei. Also, ich glaube, es ist. Klar, der Alkohol spielt eine Rolle, aber es ist nicht nur der Alkohol an sich, weil ich glaube, bei Wodka würde es jetzt nicht unbedingt so schnell passieren, weil man halt nicht so dieses Gesprächsthemen drüber hat.
Ja, noch fünf Wodka hast andere Gesprächsthemen.
Das stimmt, ja, allerdings. Oder keine mehr. Das ist je nachdem, wie groß die Gläser sind.
Wie gut geübt man ist.
Wird künftig
das arrivierte Burgund und Bordeaux weiterhin eine wichtige Rolle spielen oder schaut man dann, dass man auf die anderen Sachen mehr setzt?
Tja, also Bordeaux ist eigentlich klar, dass wir das auf jeden Fall ein bisschen runterfahren werden, weil ich auch mit diesem, wir haben es gestern mal kurz drüber gehabt, mit diesem Primeur-System einfach auch nicht mehr so gut klarkomme wie früher.
Hättet ihr nicht die Möglichkeit, so wie es jetzt gerade in Bordeaux aussieht, das hatten wir jetzt auch mal in einer Folge, dass man direkt Ex-Chateau kauft?
Ja, das kann man auf ein paar Weingüter kann man schon machen, aber viele halt an dem System schon noch sehr, sehr fest an der Tradition. Ja. So irgendwie. Okay. Ich mag den neue Weinstil. Wir haben gestern zum Beispiel diesen 21er Cam Oprio haben wir getrunken, das ist eine Bombe Wein. Ne? Also das hat dann, geht dann schon fast wieder so ein bisschen in dieses Cabernet Franc, frische Loire-Richtung fast schon mehr rein, wie so ganz hart Bordeaux irgendwie so, auch von der Lebendigkeit her. Aber das würden wir auf jeden Fall ein bisschen zurückfahren. Wir werden, weil die Weine natürlich auch viel präsenter sind jetzt schon in der Jugend, wie sie früher waren, muss man sich jetzt auch nochmal 120 Flaschen von jedem Premier Grand Cru Classé weglegen.
Aber wir haben ja letztens auch eine Bordeaux-Folge gehabt, schaut dann Marcel. Ist es auch so, dass ihr das auch merkt, dass die Allokationen da höher werden, die Leute jetzt nicht mehr sagen, boah, wir schicken dir nur 30, sondern eher sagen, boah, wir schicken 120 nehmen? In
Bordeaux oder Burgund?
In Bordeaux.
In Bordeaux, ja, du, das kommt immer darauf an, wer das ist, klar. Da gibt es immer Schwankungen. Es gibt natürlich die ganz, ganz Gefragte, wo das nicht so ist, aber klar, die Welt kriselt ja allgemein und dann fällt ein bisschen was weg, als man zwischendurch. Ja.
Also okay, Bordeaux wird weniger.
Cool. Ja, aber
kommt zum Punkt!
Ja. Aber Burgund ist eigentlich, ja, ne? Wieso weniger Burgund? Also,
gut, die Frage. Endlich sagt's mal einer. Also, wieso weniger Burgund? Sehe ich ganz genau.
Nee, alles, was, ich meine, da gibt es noch so viele Sachen. Und da entwickelt sich auch viel, ne? Immer neuere, junge Winzer, die Gas geben. Da.
Das ist das Überraschendste am Burgund. Vielleicht, ja? Was vielleicht das Bordeaux damals nicht geschafft hat, ist, dass eine junge Generation kommt, ja? Die auch viel nicht aus der Region ist, weil im Burgund sind es ja, ob aus Japan, Deutschland, wo auch immer herkommende, ja, Menschen, die Region anders interpretieren, vielleicht auch mehr Gas geben müssen, weil sie nicht von dort sind. Ne? Ich meine, Burgund ist immer noch sehr aristokratisch und das sind zum Teil jetzt die mit spannendsten Weine dort. Ne? Das sind vor allem ganz andere Perspektiven. Und ob es jetzt Basti ist, Tomoko, Katharina, sind alles wunderbare Weine, die den ganz, ganz anderen Ausdruck haben. Ich glaube, das tut dem Burgund sehr gut gerade. Dass die trotz der Preisdynamik, die letzten Jahre intensiv war, trotzdem eine neue, frische Generation kommt, Weine, die attraktiv sind, auch sehr zeitgeistig sind.
Dann hattest du zwischendurch mal die Opposition mit Jura, wo dann sehr gefragt war und dann natürlich sehr naturig. Das ist ja immer so, wenn du eine starke Opposition hast, in Anführungszeichen, dann gleichst du dich dann ein bisschen an, logischerweise, und entwickelst dich auch vielleicht ein bisschen. Und das hat Burgund auf jeden Fall gemacht. Also von dem her, es gibt keinen Grund, wieso nicht. Also klar, preislich gibt es halt schon mal Gründe, wo man sagen muss, also Grand Cru für 400-500 €. Also das zeigen wir den Winzer dann auch schon. Das ist ja unsere Aufgabe eigentlich, weil wir müssen das ja transportieren, was die Leute eigentlich fühlen. Muss der Importeur ja.
Sagt dir dann schon mal, Bruder, ja, das ist ein bisschen zu viel.
Denn. Ja, ja,
es geht. Echt, ja?
Ja, na klar, das geht ja nicht. Also wieso?
Das ist geil.
Das muss er ja auch wissen, weil es ist ja auch schwierig für den Winzer, weil der das ja vielleicht gar nicht direkt erfährt, weil in Burgund, anders wie in Deutschland, der hat ja keinen Kontakt mit Endverbraucher oder kaum, ja, eigentlich, ne? Deswegen muss man das ist eigentlich unsere Aufgabe, das zu sagen. Ja.
Und das wird auch da angenommen oder drüber nachgedacht zumindest?
Mal so. Ja. Das ist halt, aber es ist wichtig, es ist unfassbar wichtig, finde ich. Weil
drückt die Rubrik mal runter, die Brüder.
Es geht ja um miteinander. Und ein klärendes Gespräch ist es dann oft gescheiter oder ein anständiges Feedback ist mir auch oft lieber,
ja,
wie wenn ich die ganze Zeit nur schluck und dann.
Ich kann gerne mal anrufen, das ist kein Problem.
Ja, aber ich kann nicht nur drüber jammern, ich muss ja auch was dafür tun dann, aber halt mit Respekt
einfach
dem begegnen. Dann,
ja.
Dann geht es.
Ja, klar.
Aber wichtiger Punkt.
Ja. Gibt es erklärte, weil ihr so junge, du hast zuerst das schöne Wort genannt, Entrepreneur, ihr seid junge Entrepreneure, die jetzt da wieder angasen wollen, oder ihr tut es ja schon, geschäftliches Ziel für die nächsten 5 bis 10 Jahre, Oder ist es einfach so Leidenschaft? Was?
Da droppt er die Hardcore-Fragen
jetzt. Ja, oder ist es einfach nur, okay, wir haben einen Keller, wir haben Kohle, das ist kein Problem, wenn wir was verkaufen, ist super, wenn wir nichts verkaufen, ist ja wurscht.
Richtige Lebensfrage, gell? Jetzt,
naja, muss ja.
Jetzt muss ich auch philosophisch antworten.
Ja, am Ende muss man natürlich nochmal ein bisschen.
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil mir im Moment wirklich, muss ich sagen, durch Le Pinot so ein bisschen auf der Wolke schwebe, so mit einfach nur im Tag drin sind und gar nicht über so eine Sache Gedanken mache, ehrlich gesagt.
Ist aber wichtig.
Ja, na klar, ist wichtig, so ein bisschen. Deswegen habe ich die Frage vorher, war ja schon ein bisschen drauf gemünzt, weißt du, wo ich gesagt habe, so, dass wir uns einfach noch wohlfühlen können damit und dass wir das Gefühl haben, wir können alles noch überblicken, irgendwie. Aber wir wollen schon, dass wir, das habe ich gestern auch mal kurz bei der Masterclass gesagt, dass die Leute das wissen, dass wir da sind. Das ist schon der nächste Schritt bei uns, weil viele, ich meine, für dich ist jetzt auch nicht glasklar gewesen vor einem Jahr noch, dass wir da deutlich mehr machen. Ne? Und,
nein, überhaupt nicht. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute Folge machen.
Ja, und deswegen ist der Podcast ja perfekt dafür.
Dass wir das ja auch erzählen können. Ne? Also.
Und wir wollen einfach da als seriöser, sehr, sehr guter, Feinwein ist ein blödes Wort, aber schon einfach im oberen Regalhändler wahrgenommen werden am Ende des Tages. Und,
In Frankfurt haben sie ein geiles Sprichwort. Hasch nix, ist nix. Hasch was, ist auch nix. Ja. Aber hasch was ist besser.
Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite.
Ja, ja. Ja, bei mir ist es immer grün.
Das war Steilvorlage, gell?
Ja, wenn das Gute ist, die Weine, die ihr einkauft, werden nicht hin. Ne?
Das ist ja das, was ich denke. Aber wenn du überzeugt bist davon, dann im schlimmsten Fall musst du selber saufen.
Ja.
Also, ja, ist ja das, was du gemeint hast, auch mit der Liquidität. Wenn du halt was Gutes kaufst, dann ist die ja nicht weg.
Sie ist ja, immer ja noch ich meine, wir haben natürlich schon bei uns auch den Vorteil mit der Gastronomie, dass wir...
Du das halt selber aus.
Ja, und dass wir das auch ein bisschen anpreisen können da. Ne? Und das ein bisschen schön in die Weinbegleitung an der Sache schon was zeigen kann. Also, ich meine, wir sind da ein ganz großes Team eigentlich noch. Der Josef, der jetzt Sommelier ist im Adler und auch der Philipp aus der Trotte. Wir sprechen ja alle eine Sprache.
Bombentyp, schöne Grüße.
Ja, ja. Da fehlt auch noch mal hier, gell?
Ja.
Oh, mache ich vielleicht. Wir sprechen da alle also eine Sprache, das ist ein großer Kreis. Eigentlich mein Bruder trinkt auch gern Wein, das ist auch nicht bei allen Köche so, ne?
Ja, und im Gegensatz zu der vorigen Generation versteht ihr euch auch sehr gut, ne?
Jo.
Was ja auch nicht,
auch unwichtig.
Nicht ganz verkehrt
ist. So ist. Und von dem her, ja. Es gibt nicht ein Ziel, aber ja, wäre schon, dass Leute uns ernst nehmen. Wäre cool.
Ja, also ich muss echt sagen.
Oder was hast du? Nein. Ja.
Definitiv. Ich glaube, wir wollen einfach dafür wahrgenommen werden, für die Selektion, die wir tätigen. Versuchen immer mehr vielleicht auch zu kommunizieren. Das ist vielleicht auch manchmal das Schwierigste, wenn man ein kleines Team ist, auch viel über die Weine erzählen zu können in der neuen digitalen Welt. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, wo wir noch auf dem Weg sind.
Ich war auf jeden Fall von den beiden Tagen sehr begeistert. Ich war selten bei einer Portfolio-Verkostung, wo du so sagst, normal bist du bei einer Portfolio-Verkostung für irgendeinen und du hast dann drei Weine, die rausstechen als positiv. Aber gestern war es eigentlich umgekehrt. Da waren vielleicht, wie viele Weine haben wir gehabt? 27, 28?
30, ja.
Und da waren jetzt vielleicht zwei, drei dabei, wo ich sage, okay, ja.
Das waren die aus dem eigenen Weingut.
Das sind halt.
Da war ja nichts dabei, ne?
Aber das war ja alles tippitoppi, also muss man wirklich sagen.
Ja. Ja, dann passt.
Dann los. Ich hätte da noch eine neue Kategorie.
Jetzt kommt der Hagel, oder wie?
Neue Kategorien macht, ja. Ihr könnt eigentlich beide drauf antworten. Der Schnellere antwortet. Ihr müsst antworten innerhalb von bestenfalls einer Sekunde. Das sind so schnell.
Ja, let's go.
Fragenhagel. Willis Fragenhagel.
Burgund. Jung trinken oder 10 Jahre warten?
Jung trinken.
Magnum oder lieber Normalflaschen?
Normal.
Ja. Kork oder Schrauber?
Kork.
Chardonnay oder Grauburgunder?
Chardonnay. Ah.
Haben wir einen Rekord. Kaiserstuhl oder die weite Welt?
Weite Welt. Du Sack.
Okay. Säure oder Schmelz?
Säure. Ja, Säure.
Etikettenschönheit oder der Inhalt zählt?
Inhalt.
Also lieber außen. Also wichtig ist immer außen pfui, innen hui.
Da brauchst du aber lang.
Lieber einen großen Wein einmal im Monat oder jeden Tag einen sehr guten.
Großen einmal. Wein, ja.
Einmal im Monat?
Ja. Weißt du, was? Nee, jeder Tag trotzdem mal gut, oder was?
Ja.
Ach so. Ich hab gedacht, so jeder Tag so irgendwas.
Nein, 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 nein.
Ja, machen wir jeden, mach jeden Tag.
Das Wort, gell?
Ja, Wort, ja. Ja, aber dein Gesicht war, ich habe Angst vor dir, ich mach jeden Tag.
Und ich bleib dann einfach beim großen Wein einmal im Monat.
Ja. Danke.
Das war's? Das war's?
Das war's.
Also, wie viel Deckungsgleichheit haben wir gehabt?
Was?
Also, das war lustig zu zuhören. 80% ungefähr. Das war ziemlich nah dran.
Nee, das ist okay, oder?
Top.
Jetzt habt ihr dann auch noch
Janik dabei, der hat natürlich bei der Etikettenfrage, hat er gesagt Etikett.
Ja. Wir haben am Anfang schon ein bisschen auch nach Etikett ausgewählt, muss ich sagen, paar Sachen. Also wenn es ein schönes Etikett ist, der Wein oft gut, aber nicht immer.
Ja, es muss immer die Balance wahren. Ne? Manchmal gibt es Etiketten, die für uns fordernd sind. Aber wenn es am Ende ein Gesamtbild ergibt und man auch vielleicht versteht, weil meistens gibt es ja auch einen Grund, warum es das Etikett gibt.
Ich hasse Weine mit schwierigen Etiketten.
Ja, ich auch.
Ich mag manchmal, wenn es ein bisschen charaktervoller ist.
Das ist so, oder?
Ja, ist so. Am Ende schon.
Habt ihr denn auch noch ein Frägelchen für uns dabei?
Ein Frägelchen?
Eins oder zwei?
Du Schlingelchen, ja.
Feuersalamanderchen, du.
Curly, bei dir habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob die Frage schon mal kam, aber du bist ja eigentlich von uns aus der Gegend, ne?
Ja, klar.
Noch was Rheinfelder, gell?
Ja. Exakt.
Ja, was vermisst du am meisten und hast irgendwann mal vor, wieder, wenn du 10 Kinder hast, zurückzukommen in die eigentlich schönere Gegend, ne? Also ich mag Berlin, aber
ja, das ist schon schöner. Also ich bin ja ab und zu auch bei meiner Mutter und ich muss sagen, also ich vermisse auf jeden Fall diese Ruhe, die du da halt hast. Und so dieses am Morgen, meine Mutter wohnt halt direkt am Wald, so du machst ja die Tür auf und dann...
Stört dich keiner beim Kiefen.
In Berlin ist das tatsächlich noch nie vorgekommen. Aber so, du lässt den Hund raus, der läuft einfach irgendwie, macht eine Runde im Garten, du hörst die Vögel zwitschern irgendwie. Keiner, du läufst durch die, sogar wenn du durch die Fußgängerzone läufst, ist niemand gefühlt.
Ja.
Und ich finde, das ist... Natürlich, wenn ich jetzt dann nur dort wäre, wäre es mir wahrscheinlich irgendwann auch langweilig.
Gras ist immer grün auf der anderen Seite.
Ja, aber ich glaube, so diese Balance wird auf jeden Fall irgendwann mehr kommen, dass ich da auch wieder mehr sein werde, weil auch gerade so die Nähe zur Schweiz und so, das ist schon übergeil einfach so. Und man hat einfach so ein bisschen mehr das Gefühl, man kann sich ein bisschen mehr...
Entschleunigt auch
vielleicht. Ja, komplett entschleunigt halt irgendwie. Du kannst ein bisschen mehr dich auch auf dich selber konzentrieren oder auch... Jedes Mal, wenn ich zu meiner Mutter komme, denke ich so, oh krass, jetzt arbeite ich irgendwie an Sachen, für die ich in Berlin keine Zeit habe, weil da jedes Mal was um die Ecke kommt, was ich irgendwie machen muss, kann, soll, will. Und dort ist es halt so, okay, boah, jetzt lese ich ja echt mal ein Buch oder so, was ich irgendwie hier gefühlt nicht so oft mache. Und deshalb vermisse ich auf jeden Fall dieses Entschleunigte und die, ja, auch, muss auch sagen, die Landschaft und einfach das Grüne da durchs Feld laufen einfach so, das ist schon echt Luxus, muss man sagen. Gerade wenn man in Berlin wohnt, vergisst man das oft, wie entspannt das sein kann.
Ich bin jetzt überrascht.
Ist so, das denke ich auch jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, dass ja überall so aus in Wien.
Nein, Mann, dass du lesen kannst.
Okay. Neues Buch kommt.
Oh Gott. Ich will, dass wir so ernst sind und schnell weggeschaut.
Ja.
Wie ist das bei dir? Das ist ähnlich, ne?
Ja, schon. Also umso älter, dass ich werde, schon. Ja,
ja, das ist ja schon ein allgemeines Phänomen.
Aber wieder, ja, aber vielleicht auch, weil wir halt am Land auch aufgewachsen sind. Ich glaube, das ist der easiest way, ist am Land aufwachsen und wenn du groß bist, in die Stadt gehen. Das ist ganz normal. Und dann, wenn du alt bist, wieder zurückgehen.
Meine, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir, ja genau, ich kann mir, Simba, dein Reich. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, in der Stadt aufzuwachsen. Ja. Also das muss schlimm sein, wenn du keine Kur siehst und nicht keinen Feuersalamander über die Straße trägst.
Als Jugendlicher fand ich das, war ich immer voll neidisch auf Jugendliche, die in der Stadt aufgewachsen sind, weil ich mir immer so vorgestellt habe, die sehen dann so crazy Die haben schon mit 12 gesehen, wie einer abgestochen wurde. Sind alle so crazy Gangster-mäßig unterwegs, mit 16 in Lenny. Bin ja auch leid. Ja, ja, Lenny jetzt so Berliner, so, ja, ist so. Und irgendwie, da habe ich immer so vorgestellt, krass, die sind mit 18 schon, die kann nichts mehr irgendwie unterkriegen, weil die haben alles schon gesehen, aber es kommt natürlich auch darauf an, wo du in Berlin aufwächst.
Ja, na, ich bin da voll froh. Und ja, natürlich, also das ist eigentlich das Schwierigste, weil jetzt ist ja nicht mehr so Party am wichtigsten, also ist schon wichtig, ne? Aber was mir halt echt so fehlt, ist dann wirklich die Ruhe, wie du ja gerade gesagt hast, Curly. Das ist eigentlich so, du kommst, wenn du in Berlin bist, auch wenn du Samstag, Sonntag frei hast, du kommst nicht runter, weil du machst ja dann ja. Was aus, du gehst weg, du bist in dem gleichen Strudel drin.
Zum Rennradfahren ist auch ein bisschen blöd, ne?
Ja, das geht ganz gut, aber du hast ja keine Berge.
Und dann kommen auch immer Leute zu Besuch nach Berlin.
Genau.
Und dann sage ich, oh, jetzt will ich die 100% Ladung Berlin von dir heute kriegen.
Das ist schon geil, so mal so, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll oder wie das ausschauen soll, aber ich werde nicht mehr, werd nicht 100% in Berlin
alter. Jetzt warten wir mal, bis wenn der Vierer vorne dran ist, dann
vielleicht ist das nächstes Jahr noch schon weg.
Ja. Peng, peng. Ja, aber das ist so, ja.
Ja, okay, perfekt. Die Frage wurde bestimmt schon mal gestellt, aber mich interessiert, wenn du Weingut irgendwo hättest, wo willst du aufbauen, egal wo, wenn es keine Rolle spielen wird? Zeitlich, monetär.
Denke ich jetzt anders als früher. Früher haben wir gesagt, im Südburgenland.
Laufränkisch?
Ja, sicher. Mittlerweile,
ja?
Na, mittlerweile muss ich sagen, ich würde das Neusiedlersee-Hügelland bevorzugen. Die Überraschung ist dir ins Gesicht geschrieben.
Ja, ich hab jetzt eher gedacht, du gehst so wirklich so Richtung Spanien oder so.
Ja, genau.
Ja? Auch nicht blöd, jetzt was du sagst.
Ja.
Habe ich ehrlicherweise auch gerade erwartet.
Na, Heimat ist Heimat. Also ich könnte da jetzt nicht sagen, ich ziehe irgendwo anders hin. Irgendwann zieht es die vielleicht wieder heim. Und Okay. Es liegt in Österreich keine Gegend so gut wie das Neusiedlersee-Hügelland. Also
so vom gut Leiter für was?
Du hast da eine perfekte Infrastruktur. Da fährt ein Zug jede halbe Stunde nach Wien, der nur eine Dreiviertelstunde unterwegs ist. Du bist in 25 Minuten in Wien-Schwechat, also bist sofort am Flughafen. Du hast total viele geile Nachbarn. Du hast eine gut funktionierende Gastronomie und eine Infrastruktur. Also das ist zum Leben, muss ich echt sagen, ist das ein richtiger Hotspot.
Und für den Wein auch.
Und du hast einen See, der zwar, wenn du drüber fliegst, ausschaut wie ein riesiger Kaffee Latte. Aber es ist ein See, du hast Sommerfeeling und ja, nein, stell mir gut vor. Aber ja, Österreich ist schon geil.
Ja, das ist klar, dass du das sagst.
Ja, also ich würde nach Österreich. Und wenn ich in der Steiermark Wurstschüttling mache, dann mache ich in der Steiermark Wurstschüttling. Aber ich würde heimgehen.
Und was geht mit eurem musikalischen Input für unsere Playlist?
Da ich hier vertreten bin, sozusagen fürs Team Einkauf, habe ich einen Song ausgewählt, den Yannick und ich sozusagen beide sehr gern mögen. Und das wäre Jackie Down the Line von Fontaines D.C.
Okay. Und wer kennt das bitte?
Ja, deshalb das machen wir ja die
Fehler.
Playlist.
Das ist euer
deshalb
Fehler.
Machen wir ja die Playlist, das ist doch geil.
So dafür cool. Gibt Spotify.
Jackie Down the Line?
Von Fontaines D.C.
Okay.
Lass den Fun sichern, sorry. Manoplay.
Ja, perfekt. Dann logge ich dir mal ein. Alle da draußen können natürlich auch unsere Terroir an die letzten Spotify-Playlist gerne mal auschecken. Und ich fand es vorher voll die geile Folge.
Ich auch. Ich habe noch eine Frage. Haben wir alles angebracht, was ihr anbringen wolltet?
Ja.
Ja, ist ja auch was man sich präsentieren kann, vorstellen kann. Aber ich glaube, wir haben alles ganz gut besprochen. Ja,
das. Wir sind mal sehr oberflächlich manchmal und manchmal sehr tief. Also was?
Alles dabei, oder?
Ja, alles dabei.
Das ist wie der Kaiserstuhl. Dann sagen wir einmal, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, danke an die Community, die immer zuhören, die einschalten, die Pakete bestellen. Macht das heute auch, das zahlt sich unglaublich aus bei den drei Flaschen. Danke wie immer an Lenny und heute ganz neu. Luisa. Entschuldigung, ich habe meinen Namen vergessen. Das ist eine Praktikantin, die uns jetzt 3 Monate begleitet und ich gerade das erste Mal kennengelernt habe. Das ist mir unangenehm. Sorry. Danke, dass du da bist, Luisa.
Und Steve, die heute nicht da sind, aber trotzdem immer in the back.
Na bitte.
Würde ich sagen, stoß mal an. Cheerio. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der Zukunft.
Jetzt fetzen wir uns noch rein. Wir sind ja noch eine Stunde.
Prost. Danke, Jungs. Prost.